Ma, du weißt schon, dass wir uns sehen können, wenn du deinen Computer einschaltest.
Ich fass das Scheißding nicht an, sonst erkranke ich noch an einem Computervirus.
Du wirst nicht krank von einem Computervirus.
Ach, dann bist du jetzt nicht nur Astronaut, sondern auch Arzt?
Es ist köstlich.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie. Auf meinen Ohren wie immer Benedikt Stanitzek zu Folge Nummer 12.
Ich habe schon gedacht, du vergisst es, dann hätte ich es sagen können. Nein, ja, und mit mir, knapp nach dem Distanz in den Mai, Sebastian Deutsch.
Hallo.
Alles wieder beim Alten, ne? Ich in Aachen, du in München.
Ja, ich war ja schon beim letzten Mal in München, nur du warst
ja,
in Aachen.
Ja, ich aber, ja. Also alles wieder beim Alten, die Krise ist beendet.
Genau, alles beim Alten, Krise ist beendet. Fertig.
Ah ja, okay, dann ist ja gut.
Ja.
Tatsächlich, eigentlich, ich bin ja jetzt auch wieder im Institut. Unser Shutdown wurde beendet. Wir haben immer noch zwar die Distanzregeln bei uns am Institut, wir haben alle mehr Büros. Komischerweise ist das auf einmal, vorher war das nicht möglich, da konnte man die leerstehenden Büros des anderen Instituts nicht benutzen, das war unmöglich. Und auf einmal hat jeder ein eigenes Büro. Und
plötzlich ist der Platz doch da, komisch.
Plötzlich ist der mysteriös. Ja, aber ich bin momentan gar nicht am Institut, weil ich in Eschweiler Autos auseinanderflexe. Von einer E-Auto-Marke aus Aachen, die momentan auch durch die Presse gegeistert worden ist, weil sie in Kooperation mit einem deutschen Großunternehmen arbeitet. Ja, und wir versuchen da die Schweißnähte zu qualifizieren.
Und zu verbessern.
Nö, das ist nicht unsere Aufgabe.
ihr sagt nur, das ist Mist, macht's besser.
Ja, du musst natürlich auch erstmal ja einen Prozess erarbeiten, wo du halt qualifizieren kannst oder auch, also was falsch ist oder wo man verbessern könnte, bevor du halt verbessern kannst. Ja, musst du okay, eine Bestandsaufnahme nehmen. Und da das ein laufender Prozess ist, musst du natürlich auch erstmal den Prozess quasi überwachen.
Macht durchaus Sinn.
Ja, ne? Ab und zu. ja. Die Feuerwehr bei uns ist auch ganz lustig. Ich muss das hier immer erdulden. Die fahren hier immer bei uns durch die Nachbarschaft und spielen hier von Udo Jürgens und immer wieder geht die Sonne auf oder so, heißt das Lied. Ich finde es nicht ganz so lustig, wenn ich ehrlich bin. Es nervt, vor allen Dingen, weil sie auch noch mit Blaulicht fahren.
Das erinnert mich ein bisschen an die Medi-Meisterschaften, wo ich war. Da hatte München als Thema ja freiwillige Feuerwehr und da.
Oh Mann.
Und das war einfach so heiß auf dem Flugplatz.
Die zukünftige Elite Deutschlands.
Ja, natürlich. Es gab noch viel schlimmere Themen in der Zeit. Auf jeden Fall war es da so heiß, dass dann die Feuerwehr auch rumgefahren ist mit den Löschwägen und alle Leute nass gespritzt haben zum Abkühlen. Und die waren am häufigsten bei uns, weil wir für unser Motto so gefeiert haben.
Ja, das hört sich ja noch lustig an, aber wenn du halt dann zu Hause bist, und das ist meistens, weil sie fahren, also so samstags abends, ehemals die Zeit, wo man vor die Tür geht und irgendwas Lustiges macht, heutzutage die Zeit, wo man zu Hause sitzt und versucht, irgendwas halbwegs Lustiges zu machen, fahren die hier durch die Nachbarschaft und tröten die halt voll. Und das Problem in der Stadt ist halt, das dauert eine relativ lange Zeit, bis die außer Hörweite von dir sind. Und dann hörst du so eine halbe bis dreiviertel Stunde dieses Lied in Endlosschleife. Wobei ich dann auch ehrlich mich frage...
Besonders wahrscheinlich auch in atemberaubend guter Qualität über deren Lautsprecher, oder?
Gut, das sind halt die Feuerwehrfahrzeug-Lautsprecher. Also es ist halt weitestgehend laut.
Ja, eben deswegen. Es klingt doch wahrscheinlich unheimlich blöd.
Ja, schlimmer ist... Ja, schlimmer ist eigentlich, dass hier die ganzen Straßen eher so als Megafon fungieren, weil die halt die ganze alte, enge Bebauung, das schallt da halt auch wirklich schön durch. Und dann hörst du das halt relativ lange und das läuft halt in Endlosschleife. Wobei die Feuerwehrleute, die da drin sitzen, das ist auch noch besonders schlimm. Es wird dann immer mal wieder unterbrochen durch so eine nette Durchsage, so nach dem, halten Sie Abstand. waschen Sie sich die Hände quasi. Ja. Ja. Useful Consumer Advice. Und bei dir?
Und bei mir? Bei mir gibt es gar nicht so viel Neues, weil ich hauptsächlich an meiner Doktorarbeit rumdokter. Deswegen bin ich tatsächlich hauptsächlich zu Hause und nur zum Einkaufen eigentlich außer Haus oder wenn ich mal irgendwie gerade eine Runde um den Block spaziere.
Ja, mustergültig.
Ja, genau. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu unserer Diskussion vom letzten Mal, weil ich da ja das Thema mit Pharmaunternehmen und so weiter hatte. In Bezug auf sozusagen, was ist wertvoller oder inwiefern man das nachvollziehen kann, Geld bzw. Wertschöpfung fürs Pharmaunternehmen versus letztendlich Allgemeinwohl, sage ich mal, weil die Firma Gilead Pharma ist die Firma, die die Patentrechte an Remdesivir hat und...
Ah ja, gutes Thema.
Genau, und da ist halt auch die Frage, ob die eventuell nicht, beziehungsweise gerade in den USA aktuell eine Diskussion, ob die eventuell ihr Patentrecht entzogen bekommen. Weil die, weil Trump halt andere Firmen damit auch beauftragen will, das herzustellen, damit sie halt mehr Wirkstoff einfach zur Verfügung haben, weil die Firma selbst schon an Kapazitätsgrenzen arbeitet. Und denselben Fall gab es schon mal Anfang der 2000er, ich glaube irgendwie 2002, 2003 oder sowas war das, da gab es das schon mal mit Bayer, weil da nämlich die USA unheimliche Angst vor einem Angriff mit Milzbranderregern hatte. Und es gab nur als einziges zugelassenes Antibiotikum gab es Ciprofloxacin und damals hieß das noch Ciprobay, weil da Bayer das Patent noch da drauf hatte auf den Wirkstoff. Und die haben es damals tatsächlich entzogen bekommen, das Patent.
Ich hätte damit relativ wenig Probleme, das zu machen, wenn man die Firma dann halt dementsprechend entlohnt. Also das lässt sich ja sicherlich...
Tut man ja nicht.
Ja, tut man nicht, genau, aber... Das könnte man ja machen, also wenn man das wollte, was man ja aber nicht will wahrscheinlich.
Ja.
Ja, ja, finde ich schwierig. Also,
ja, wie gesagt, also ich meine, man kann es insofern halt nachvollziehen, weil es ja wie gesagt dem Allgemeinwohl zugutekommt.
Ja, eben, aber dann ließe sich ja sicherlich...
zerstörst halt die Firma ein bisschen damit.
Ja gut, es ließe sich ja eine Lösung finden, sicherlich, wenn man wollte. Es ist ja keine ausweglose Situation, wo ich entscheiden muss, entweder rette ich damit Menschenleben, weil das jeder produziert, oder, ne, also, weil, also wenn du halt sagst, man kann ja dann feststellen, wie viele Dosen in dem quasi Patentzeitraum von einer anderen Firma dadurch hergestellt werden kann, und dann lässt sich da das sicherlich ein Ausgleichs-Agreement. Dann hat ja jeder was davon.
Ja. Naja, mal gucken.
Also, weil die Firma würde dann ja von da auch profitieren, wenn andere das dann...
Absolut, ja.
Wenn man da Lizenzgebühren oder sowas erheben würde. Oder so.
Naja, abwarten, was passiert und ob es passiert, wird man, denke ich, gut, ja in naher Zukunft sehen.
Die Regierung Trump ist ja nicht dafür bekannt, alles, was sie sagt, auch in die Tat umzusetzen.
Ja, das stimmt.
Halten wir es so.
Ja.
Also sagen wir, er kippt sehr viele Nägel aus, aber eingeschlagen werden die relativ selten.
das ist ein schönes Bild, ja. Das stimmt. Was gibt sonst noch Neues? Ich fand es sehr lustig, oder was heißt lustig, eher tragisch die Meldung, dass Kurzarbeit nicht für Praxen zählt, mehr oder weniger, weil die Praxen nämlich unter diesen Rettungsschirm sozusagen fallen, wenn die entsprechende Ausfälle haben an Einnahmen. Was dabei aber natürlich nicht bedacht ist, ist, dass im Prinzip die kompletten Einnahmen durch Privatpatienten in diesen Ausfallrechner nicht mit eingehen. Und es gibt ja durchaus schon Praxen, die einen Großteil ihrer Gewinne sozusagen durch Privatpatienten machen, weil die da einfach mehr Geld...
Vielleicht ein neues Diskussionsthema.
Ja, da können wir tatsächlich auch mal drüber diskutieren, aber nicht in dieser Folge. Da habe ich schon was anderes. Beziehungsweise ich habe eigentlich gar kein richtiges Diskussionsthema, aber da komme ich gleich zu.
Oh, Spoiler nicht jetzt schon.
Ja, deswegen sage ich ja, komme ich gleich zu. Genau, und was ich noch habe, hast du es gehört? Es gibt ein Corona-Wunder. Weißt du, was ich meine?
Nein.
Der Flughafen BER wurde vom TÜV abgenommen.
Das meinst du mit Corona-Wunder?
Das ist doch mal ein echtes Corona-Wunder.
ich musste auch ein bisschen schmunzeln, weil du halt quasi ein Jahrzehnt mit diesem Flughafen rumeierst und in der Zeit, wo keine Flugzeuge fliegen, wird das Ding fertig. Jetzt hast du einen Flughafen, der fertig ist, aber keine Flugzeuge, die fliegen. Es, eigentlich passt das sehr gut, finde ich.
Pleiten, Pech und Pannen.
Ja, als ob man drauf gewartet hätte.
Genau, so sieht's aus.
Ein Corona-Wunder würde ich es jetzt nicht nennen. Nee.
Doch, ich finde, es ist ein Corona-Wunder. Ohne Coronavirus wäre der Flughafen niemals fertig geworden.
Meinst du, ich glaube, die beim TÜV hatten bloß Mitleid und gesagt,
ja.
Wenn jetzt eh keine Flugzeuge fliegen, mein Gott.
Dann können wir ihn auch zulassen, macht ja nichts kaputt.
Ja, können wir ihn auch öffnen, weil es macht keinen Unterschied.
Ja.
Also quasi am Flughafen BER ändert sich jetzt erstmal nichts.
Nee, de facto eigentlich nicht. Ja, so viel dazu. Was hast du denn heute an Themen dabei?
Was habe ich mitgebracht? Ich habe hier mitgebracht als Paper Getting Stationary is What Gets You. In Anlehnung an ein Thema, was ich, also einen Titel, den ich früher ja schon mal hatte, da hieß es ja...
Speed hasn't killed anybody.
Richtig, genau. Ja. Und jetzt quasi das den Counterpart dazu.
Mhm.
Und als Diskussionsthema habe ich ein Thema mitgebracht mit dem vielsagenden Titel Money, Money, Money.
Okay.
Ja, schauen wir mal.
Wir diskutieren über ein bisschen, aber.
So habe ich das gar nicht betrachtet, aber nein. Da hätte ich auch was drüber zu erzählen, weil meine Mutter ein sehr großer Aber-Fan ist.
Ja, ich erinnere mich.
Nein, damit hat es tatsächlich nichts zu tun. Und einen Rauskehrer habe ich heute wieder mitgebracht.
Da bin ich ja schon sehr gespannt drauf.
Nee. Und bei dir?
Ja, ich habe als Thema, mein Thema habe ich mal einfach genannt, Covivax. Da wirst du noch erfahren, was es damit auf sich hat.
Ach, das ist gar kein... Actually Medikamentennamen, den hast du dir ausgedacht.
Ja, genau. Also ich habe keine Ahnung, ob es da nicht eventuell tatsächlich irgendwas gibt, aber ich habe es mir jetzt aktiv ausgedacht einfach nur und nicht geguckt, ob es das wirklich gibt. Und wie ich eben schon angedeutet habe, ich habe eigentlich kein richtiges Diskussionsthema, aber ich habe mal so ein bisschen Corona-News zusammengetragen. Das wird ein bisschen eine Materialschlacht. Also jetzt... keine Updates im Sinne von, wie ist es mit Ansteckung, bla bla, sondern einfach, was es aktuell für Erkenntnisse aus der Wissenschaft gibt, die sich rund um das Thema drehen.
Schön, wenn du da mal ein bisschen den Nebel lichtet, weil mir fehlt ehrlich gesagt auch da ein bisschen der Anreiz oder die Motivation, den ganzen Medien-Bullshit beiseite zu schieben und dann tatsächlich da mal reinzusteigen, was da jetzt tatsächlich, also diese, wir hatten ja jetzt auch bei uns in der Nähe quasi da in Heinsberg diese Antikörperstudie und dann wurde sich darüber mehr oder weniger das Maul zerrissen und was das jetzt aussagt, ob das überhaupt was aussagt und ladida.
Ja.
Aber der ganze, das stresst mich, wenn man da so...
Dann versuche ich dir den Stress zu nehmen.
Ja, danke.
Ja.
Ich habe das letzte Mal angefangen, also fängst du an, bevor du fragst.
Ja, ich wollte mich gerade fragen, aber habe ich nicht das letzte Mal angefangen?
Weiß ich nicht.
Doch, ich meine, ich habe angefangen, weil du kamst mit der Apothekerin Maya als zweites.
Ach echt? Ja. Okay, also fange ich
ja,
heute an.
Ja, du fängst an.
Ah,
ich möchte
dich
erstmal berieseln lassen.
Du möchtest dich erstmal berieseln lassen, Faulpelz.
Ja, ich stehe dazu.
Getting stationary is what gets you. Ich mach's kurz, also eigentlich, es geht um Bremsen. Ich habe mal wieder sowas, ein Thema ganz abseits der momentanen Medienlage gegraben und mach mal sowas wieder aus meinem Kernbereich,
nämlich
der Fahrzeugtechnik. und zwar geht's um Carbon-Keramik-Bremsen. Es ist eigentlich auch so ein Thema, wo man ja einfach öfters mal drüber stolpert, jetzt ob man sich um Sportwagen oder im Motorsport ein bisschen rumteilt. Man stolpert da immer drüber, Stahlbremsen, Carbon-Keramik-Bremsen. Und grundsätzlich ist ja, hört man immer, ja, Carbon-Keramik, das ist das Beste, was du machen kannst.
Müssen halt warm sein.
Die Bremsen halt. Genau, und dann stolpert man auch sehr schnell über das Thema, der sagt, ja, die Bremsen gar nicht besser als Stahlbremsen, erst wenn die auf Betriebstemperatur, und das sind irgendwie 800 bis 1000 Grad, dann bremsen die besser. Und vorher lohnt sich das überhaupt nicht. Und deshalb habe ich mal gedacht, ich grabe da mal was raus und bereite das Thema ein bisschen aus, sodass wir das uns mal ein bisschen angucken können. What quasi.
Sehr schön. Also, das fand ich sehr schön, hat mein Vater auch einmal gesagt bezüglich des Themas, damals, als es auch darum ging, bei irgendeinem Auto Carbon-Keramik oder Stahlbremsen, wenn mein Vater auch so, was bringen mir Carbon-Keramik-Bremsen, wenn ich einmal im Jahr auf die Rennstrecke damit gehe und da dann super Performance habe, dafür aber die Oma am Zebrastreifen plattfahre, weil ich nicht rechtzeitig stehe.
Ich hätte jetzt eher den Nervfaktor genannt, weil da komme ich später auch noch zu. Kalte Carbon-Keramik-Bremsen haben ein... Ja, die quietschen wie Hölle. Und wenn du dann halt morgens irgendwie zur Arbeit fährst und sowas und die ganze Nachbarschaft morgens um 6 damit wächst mit quasi quietschenden Bremsen, weil sie nicht auf Temperatur sind, ja, kann man sich entscheiden. Also, fangen wir an. Und zwar habe ich mir jetzt natürlich, anstatt mir das Ganze irgendwie aus meiner Literatur zusammenzusuchen, habe ich ein Paper gefunden, wo meines Erachtens das ganz gut so zusammengefasst ist, damit Leute das auch mal nachlesen können. Das ist Open Access. Es ist auch nur ein Technical Report aus dem Jahr, also im November 2015, also auch noch gar nicht so alt eigentlich. Das hat ein Forscher von der University of Bratislava zusammengeschrieben. Mhm. Der hat das Paper eigentlich verfasst, weil es um die Produktion von Carbon-Keramik-Bremsen ging. Also der hat da den Produktionsprozess ein bisschen beleuchtet, weil er daran halt forscht, den zu optimieren. Weil, wie das sicherstellt, ist das halt gar nicht so einfach, wie jetzt Stahlbremsen, die halt herzustellen. Die sind halt ein bisschen fimschiger, deshalb sind die auch teurer, weil die Herstellung einfach so viel komplizierter ist. Und deshalb scheint das noch ein Feld zu sein, wo es viel zu tun gibt. Also ja, fangen wir an und schauen uns dann ein bisschen, also generell Bremsen an. Weil letztendlich ist das ja meines Erachtens eins der wichtigsten Komponenten. Die wichtigste Komponente im Auto ist natürlich der Reifen, weil das ist das Einzige, was dein Fahrzeug mit der Straße verbindet. Den willst du eigentlich immer, dem willst du es eigentlich immer recht machen, aber trotzdem solltest du halt danach auch immer sehen, dass du irgendwie anhalten kannst.
Ja.
Und daraus ergeben sich halt ein paar Ansprüche an Bremsmechanismen, weil die haben sich auch über die Jahre, genauso wie die Kraftfahrzeuge, stetig weiterentwickelt, weil natürlich auch die Sicherheitsanforderungen immer weiter steigen auch immer weiter die Anforderungen an die Bremsen.
Ja, und ich meine, je mehr Leistung die Autos haben, desto besser musst du halt auch bremsen können, ne?
Richtig. Aber warum eigentlich? Warum solltest du mit einem Auto, was mehr Leistung hat, besser bremsen können?
Naja, mit mehr Leistung ist es meistens ja auch schneller und bei schneller ist ja mehr kinetische Energie, die du wieder abbremsen musst. Ja. Auf einer vertretbaren Strecke, sage ich mal.
Auf einer vertretbaren Strecke. Die ist tatsächlich für die TÜV-Abnahmetest ist die Strecke, die du also quasi gemessen wird bei der TÜV-Abnahme, die Strecke, die du brauchst aus Vmax des Fahrzeuges zum Stehenbleiben. Mhm. Also das ist die Kriterium. Das ist genormt, da gibt es eine Norm, wie weit das sein darf. Und das ist halt abhängig davon, wie schnell dein Auto fährt. Und da gibt es dann ganz lustige, durfte ich auch in meiner Industriezeit, ganz lustige Zusammenhänge, die dann dazu führen, dass manche Autos in bestimmten Konfigurationen angeboten werden oder nur angeboten werden, weil um diese Performance zu erreichen. Vor allen Dingen, wenn du schnelle, schwere Autos hast, wird es halt irgendwann problematisch. Ja. Also das ist unsere Anforderung erster Klasse. Also quasi das, was zum Schluss rauskommen soll. Und wenn man das mal runterbricht, gibt es ein wirklich großes Problem, was das ist. Du kannst es natürlich in sehr viele Subprobleme, also wie ist meine Reibpaarung, weil letztendlich erzeugst du da ja dann die Umfangskraft an der Bremsscheibe, die dein Auto abbremst.
Ja.
Je besser die Reibpaarung ist, also je höher der Reibwiderstand zwischen dem Bremsbelag und der Bremsscheibe ist, desto besser funktioniert das halt.
Ja, Teflon auf Teflon wird doof.
Teflon wird doof, ja. Also es sei denn, du findest was einen besonders guten Reibkoeffizient mit Teflon hat. Das könnte ja sein, aber unwahrscheinlich. Ja. Aber prinzipiell würde ich das jetzt nicht ausstellen. Das Problem, was du dann nämlich hast, wenn du einen sehr hohen Reibkoeffizient hast, also wenn du sagen Schmirgelpapier auf Holz oder Schmirgelpapier auf Metall oder sowas, wo du richtig gute Verzahnung hast. Das Problem, was du dann hast, ist halt ein hoher Verschleiß.
Ich wollte gerade sagen, da hast du halt nach einer Vollbremsung ist deine Bremsscheibe fort.
Und damit einhergehend auch eine sehr hohe Temperaturentwicklung. Und je höher quasi dein Reibkoeffizient ist, also je stärker die Kraft ist, die dann darauf einwirkt, desto höher ist auch dein Energieeintrag in die Bremsscheibe, weil die kinetische Energie, die du hast, die berechnet sich ja aus 1/2 mal der Masse mal der Geschwindigkeit zum Quadrat. Mhm. hast du dann das Problem, dass du die Energie ja dann irgendwo abbauen musst. Und die wird. Ja,
Energieerhaltungssatz muss irgendwie umgewandelt werden.
Exakt, und damit wollte ich darauf hin, dass eine Bremse eigentlich nur ein Energiewandler ist. Ja. Sie macht nichts anderes, als die Energie zu wandeln, nämlich die kinetische Energie in thermische Energie umzuwandeln. Und da kommen wir zum eigentlichen Problem, was du bei einer Bremse hast. Wohin damit? Weil diese Energie muss ja irgendwo hin. Und meistens wird die halt in thermischer Masse dissipiert. Das heißt, ich habe ja die Bremse besteht aus einem massiven Klotz Metall. Und der hat eine gewisse Wärmekapazität. Das heißt, bei einem bestimmten Volumen des Materials kann er einfach Energie absorbieren, um ein Kelvin sich zu erwärmen.
Ja.
Und je besser das ist, desto wünschenswerter wäre das natürlich, weil ich dann, wenn ich mehr Energie dissipiere, also aufnehmen kann und nicht direkt so schnell mich erwärme, wäre das ja auch noch, wäre das
ja wünschenswert. Ideal wäre da ja eigentlich eine Wasserbremsscheibe.
Weil Wasser eine gute Wärmekapazität hat. Und eine Luftbremsscheibe wäre kacke, oder wie?
Ja.
Ja, es gibt da ja noch andere. Dann kommt man ja immer zu einem.
Also wir bleiben nicht sprachlos, ne?
Oh Gott. Ja, wir müssen diese Energie irgendwie wegbringen. Ja. Und da hat man sich ja sicherlich auch im Laufe der Jahre, wenn wir jetzt ganz normal die Stahlbremse angucken, das heißt, wir haben Reibbeläge und Stahlbremsscheiben. Und wenn wir dann aufs Bremspedal stellen, wird die kinetische Energie in thermische Energie in diesem Ding umgewandelt. So, was ich jetzt das Problem habe, wenn ich eine Vollbremsung mache zum Beispiel, dass ich hier einen ziemlich hohen Temperaturpeak an der Scheibe habe. Das heißt, sie war erst sehr kalt, dann wird sie sehr schnell sehr heiß und dann kühlt sie wieder ab. Das Problem, was wir dann daraus haben, ist, dass wir die Bremsscheibe unter Stress setzen, weil du kriegst dann halt thermische Spannung. Mhm. Jedes Material hat ja einen Ausdehnungskoeffizienten unter Wärme und so funktioniert das halt bei Stahl dann auch. Das dehnt sich dann halt aus und das kann halt dazu führen, dass du halt Spannungen im Material hast, die dann halt dann dazu führen, dass die Bremsscheibe bricht oder sowas. Das wäre halt das Worst-Case-Szenario oder versagt. Dann gibt es noch das sogenannte Fading. Das, glaube ich, hat jeder auch schon mal. Du hast das sogar schon mal im Death Valley an einem Auto mit einem eigenen Körper das erfahren.
Wenn eine haben Bremsanlage wir beide erfahren. Ich saß zwar am Steuer, aber du saßt neben mir.
Wenn eine Bremsanlage zu heiß wird, vor allen Dingen die Bremsscheiben und die Brake Pads, dann ändert sich deren Reibpaarung. Also der Reibkoeffizient verändert sich. Und meistens, wenn es heißer wird, bei Stahlbremsen verschlechtert er sich. Das heißt, ich kann weniger Kraft einbringen. Das ist eigentlich einerseits ganz gut, weil sie werden nicht noch heißer. Andererseits ist es schlecht, weil ich weniger bremsen kann. Also meine Bremsleistung sinkt. Das heißt, ich habe bei den Stahlbremsen das Bedürfnis, die Temperatur möglichst gering zu machen. Und da hat jeder auch sicherlich schon mal aus Erfahrung gesehen, also so aus alleine beim Gucken gesehen, wie wir das machen. Nämlich, da kommen dann so Förmchen rein. Da gibt's einmal halt so Rillen und Löcher. Und das in den verschiedensten Formen und Farben.
Aber die,
also Farben nicht, aber Formen.
Ich dachte, die sind letztendlich eher zur Reinigung als zur Verbesserung der Reibung sozusagen.
Zur Reinigung?
Ja, um sozusagen den Abrieb wegzutragen.
Nein, das würde ich als Nebeneffekt sehen.
Ah, okay.
Dadurch, dass die auch noch, die Rillen kannst du natürlich auch so formen, dass die halt Schmutzpartikel oder eben Abrieb von der wegfördern. Aber in aller Linie benutzt du die halt, um die Reibpaarung zu verbessern und quasi die Kühlung zu verbessern. Meistens, also vor allem bei Hochleistungsautos, siehst du auch, dass die innen hohl sind und da so Kühlkanäle drauf sind. Und die sind dann auch tatsächlich so ein bisschen so geformt, dass die durchströmt sind. Das heißt zum Beispiel, die ziehen dann Luft innen aus der Felge, rotierend, und fördern die quasi von der Radnabe nach außen durch die Bremsscheibe raus, während die sich halt drehen. Sodass es wie so ein Fan funktioniert, wie eine Turbine.
Ja, genau.
Und durch die Luftdurchströmung wird halt Wärme abgeführt und die kühlen wieder ab. Damit wird die Reibbarung wieder besser und meine Bremsleistung bleibt konstanter. Muss ja immer da relativ sagen. Und grundsätzlich können wir noch bei der ich habe jetzt nur von Scheibenbremsen immer gesprochen. Es gibt ja aber auch noch, jeder sieht das mal in seinem Kleinwagen, dass an der Hinterachse zum Beispiel auch Trommelbremsen verbaut sind.
Gibt es das heute, also bei aktuellen Modellen überhaupt noch wirklich? Eigentlich nicht,
oder? Ja, natürlich. Natürlich. Echt? Ich bei Kleinwagen.
Ich habe ewig auch bei, also jetzt sage ich mal, bei neuen Kleinwagen habe ich ewig keine Trommelbremse mehr gesehen.
Doch, bei neuen Kleinwagen sieht man das auch noch genauso auf der Hinterachse Trommelbremsen. Warum nur auf der Hinterachse? Frage ans Plenum.
Keine Ahnung, weil sie schlechter bremsen.
Ja, grundsätzlich können wir sagen, dass Trommelbremsen, da gibt es auch verschiedene Varianten, sogenannte Simplex- oder Duplex-Bremsen. Das kommt dann, wie die Bremsbeläge da drin aktuiert sind. Die haben dann auch verschiedene Bremsleistungen. Aber grundsätzlich können wir sagen, dass eine vergleichbare Trommelbremse nie die gleiche, also weniger Bremsleistung erzeugt als eine vergleichbare Scheibenbremse. Aber bei Kleinwagen, die vor allen Dingen auch recht leicht sind und an der Hinterachse, wird dann halt meistens eine Trommelbremse eingesetzt, weil die einfach in der Ausführung billiger ist. Da komme ich gleich noch zu, weil der Mann hat ja über hier Prozesse, Fertigungsprozesse gesprochen. Die sind billiger zu fertigen und wartungsärmer, weil sie halt weniger Bremsleistung einfach haben. Und halt aufgrund deren Ausführung, also die werden selten in einem, also Kleinwagenleben werden die selten gewechselt.
Ich wollte gerade sagen,
also
aber du hast, wenn ich, ich habe glaube ich auch nur ein oder zwei in meinem Leben wirklich überhaupt eine offene Trommelbremse gesehen, aber du hast ja auch wesentlich mehr Bremsbelag als bei so einem Pad von einer Scheibenbremse, oder?
Genau, das liegt einfach ganz an der Aktivierungsweise, weil da werden die Bremspads ja quasi, die sind quasi um die Radnabe angeordnet und werden dann durch einen Mechanismus von innen nach außen an die Trommel gedrückt. Ja. Das heißt, du kannst da deutlich mehr Auftrag vorsehen, als wenn du die halt in so einen so eine Bremszange einbauen willst, weil die muss ja dann dementsprechend breiter sein und dann hast du irgendwann das Problem, dass da Radträger und eine Felge irgendwo auf beiden Seiten kommt. Und wenn jemand mal so, ich habe in der Industrie schon Autos gesehen, wo die mittlerweile die Bremsanlagen so ausgehen, du hast so 21 Zoll Felgen und die sind einfach komplett mit Bremse ausgefüllt, weil du die halt brauchst. Da hast du halt auch nicht mehr so viel Spielraum. Aber warum jetzt nochmal zurück, warum auf der Hinterachse? Da müssen wir nämlich dynamische Radlastverschiebung uns angucken. Wenn ich bremse, haben wir eine Radlastverschiebung, die durch die Beschleunigung, genau, nach vorne. Wir haben quasi Radlasten. Wenn ich ein Fahrzeug habe, das steht, dann verteilt sich die Radlast einfach ganz normal auf alle Räder. Ich muss jetzt vorsichtig sein mit dem Gleich, weil das kommt darauf an, wo der Schwerpunkt von einem Fahrzeug liegt. Bei den meisten Fahrzeugen mit Frontmotor liegt der relativ weit vorne, weil das die schwersten Komponenten halt auf der Vorderachse sind. Das heißt, ich habe sowieso relativ wenig statische Radlast hinten. Die berechne ich halt einfach ganz normal, also wie ich eine Kraft berechne, nach Newton, F ist gleich M mal A, also Masse mal Beschleunigung. Wenn ich die Radlast, die statische, berechne, ist das meine Erdbeschleunigung, also rechne ich die Masse mal die Erdbeschleunigung. Wenn ich jetzt den Schwerpunkt habe, muss ich das halt anteilig aufteilen von vorne nach hinten. Das heißt, je weiter der nach vorne ist, desto mehr habe ich anteilig von dieser Gesamtkraft auf der Vorderachse und je weiter nach hinten wird, nach hinten logischerweise. So, und wenn ich jetzt bremse, bekomme ich ja, wir haben gesagt, F ist gleich M mal A, einen Beschleunigungsanteil, der nach vorne wirkt. Das heißt, ein Teil meiner Radlast, den ich statisch eigentlich hinten habe,
rutscht von hinten,
wird dann auch noch nach vorne verlagert. Das heißt, ich kriege noch weniger Radlast auf der Hinterachse. Und wenn ich bremse, logischerweise, brauche ich diese Radlast, weil mein Reifen, ich glaube, das hatte ich schon mal in der Folge gesagt, mit dem Reibkoeffizient Straße-Reifen halt arbeitet. Und da eine Normalkraft überträgt. Und diese Normalkraft ist halt abhängig von der Radlast und dem Reibkoeffizienten. Der Reibkoeffizient bleibt gleich, weil ich nicht den Reifen ändere und die Straße nicht ändere, aber die Radlast ändere ich. Und wenn die sinkt, sinkt proportional dazu auch die Normalkraft, die ich halt absetzen kann.
Logisch.
Das heißt, es lohnt eigentlich gar nicht, hinten fette Bremsen einzubauen. In keinem Auto. In jedem Auto, das du sehen wirst, sind die Bremsanlagen an der Hinterseite kleiner, an der Hinterachse kleiner dimensioniert als an der Vorderachse. Genau aus diesem Grund, wenn ich bremse, habe ich immer Radlastverschiebung nach vorne. Das ist nie anders. Hätte ich jetzt ein Auto, zum Beispiel mit Mittelmotor oder mit Heckmotor, wo so generell weniger, also mehr statische Radlast auf der Hinterachse ist, dann wird halt der Unterschied zwischen Vorder- und Hinterachse ein bisschen kleiner. Aber trotzdem werde ich immer mehr Bremsleistung auf der Vorderachse absetzen können als auf der Hinterachse.
Ja.
Es liegt auch noch an anderen Teilen, dass ich halt die fahrdynamische Natur sind. Das heißt, wenn ich lenke, möchte ich eigentlich nicht, dass meine Hinterachse immer noch stärker blockiert ist, weil dann reißt dann irgendwann die Querführungskraft hinten ab und dann drehe ich mich. Es ist, das ist alles, aber das ist so das Grundsätzliche.
Fährst du quer, siehst du mehr.
Warum sollte ich dann jetzt also Carbon-Keramik-Bremsen nehmen? Wir haben gerade schon gesagt, wir haben so ein thermisches Problem dabei. Und jetzt kommt das, was der Mann hier nämlich gemacht hat mit der Produktion. Was sind eigentlich Carbon-Keramik-Bremsen? Wir haben ja Stahlbremsen, das ist einfach ein Stahlguss. Ich habe eine Stahlgussform, gieße da eine Stahllegierung rein, fertig.
Na, du hast Carbon-Keramik ist doch letztendlich, dass du eine Keramikscheibe hast und Carbon-Beläge, oder nicht?
Nein.
Schade.
Das ist zu simpel, weil eigentlich ist das nämlich ein Matrix-Faserverbund, die Carbon-Keramik-Scheibe. Du hast immer noch, Metall ist immer noch dabei in dem Mischmasch.
Ah, okay.
Weil Metall hat die gute Eigenschaft, dass es duktil ist. Das heißt, es lässt sich verformen, es lässt sich vor allen Dingen elastisch verformen.
Ja.
Also kann sich ausdehnen, sich bewegen, kann ein bisschen verformt werden und geht dann wieder zurück in die Ausgangsform. Das heißt, es bietet sich als Matrix Material an. Matrixmaterial, Carbonfaser zum Beispiel, Monocox oder sowas sind auch aus einem Matrixfaserverbund. Ich habe Carbonfaserschnipsel quasi oder Fasern und dann ein Polymerharz, in den die eingebacken sind. Und dann nehme ich halt Metall als Matrixmaterial bei den Carbon-Keramikbremsen und dann Fasermaterial, das ich da einbringe. Da ist das schwierig, dass du halt durchgehende Fasern hast, weil das halt rund ist. Das sind dann meistens, das sieht man auch ein bisschen, wenn man sich anguckt, dass das so geschnipselt ist. Das sind halt quasi
reingespreut.
Genau, und das sind halt nicht nur reine Carbonfaser, also Kohlenstofffasern, sondern das sind auch mit Carbiden. Also kannst du nicht, das ist kein Porzellan oder sowas, aber es sind halt Siliziumcarbide vor allen Dingen sehr gerne, die dann da zusammen mit Carbonfasern, also eigentlich könntest du sagen, das sind Carbonfaser, die du in Siliziumcarbid eingehüllt hast. Und die schmeißt du in das Matrixmaterial rein.
Mhm.
Und dann gießt du das halt in die Form, presst das, geht so ganz trivialisiert wie so eine Schallplatte.
Ja.
Druck und Hitze, sehr viel Druck und sehr viel Hitze.
Und schon hast du einen Diamanten.
Quasi, ja. Wow, aber ja, so ungefähr. Also du kriegst dann halt diese Bremsscheibe raus. Das Problem, immer wenn ich einen Faser-Matrix-Verbund habe, kriege ich anisotrope Materialeigenschaften raus. Bei einer Stahlbremse ist das relativ einfach. Ich habe ein Material, das verhält sich quasi über den ganzen Radius der Bremsscheibe gleich. Wenn ich aber eine Matrix habe, das Matrix-Material verhält sich als sein eigener Stoff, dann habe ich die Sachen, die Fasermaterial nicht da reinschmeiße, die haben auch Materialeigenschaften und verhalten sich wahrscheinlich anders. Und somit habe ich dann einen Stoff kreiert, diesen Verbund, der sich nochmal anders verhält. Und vor allen Dingen ja nicht konstant, weil ich habe ja kein homogenes Gemisch, sondern immer hier mal Matrix, da mal Fasermaterial. Und das macht die Konstruktion davon wirklich tricky. Gerade wenn ich sowas sage, wie ich das eben gesagt habe, da mit den Lüftungskanälen, mit den Rillen und mit den Löchern, die kannst du halt nicht einfach statistisch verteilen, wie das bei den Stahlbremsen. Ich sage, ja, ich habe simuliert, wenn ich die so anstelle, dann ist die Temperaturverteilung besser, als wenn ich keine reinmache. Dann kann ich das bei der Carbonbremse nicht einfach genauso machen und die statistisch über den ganzen Radius verteilen, weil da sich halt die Materialeigenschaften ändern können. Das heißt, du hast sehr viel Testing und sehr viel prüfen musst du die auch nachdem du die gefertigt hast, weil die prinzipiell erstmal jede Scheibe, die du fertigst, anders sein kann.
Super. Klingt ja. Nach was sehr günstigem.
Richtig, und genau deshalb sind die so teuer. Weil die Fertigung halt so unstetig ist und irgendwie unschön. Jetzt habe ich Ihnen vielleicht noch ein paar Zahlen. Ich war jetzt immer so vage und habe Prinzipien erklärt. Und dann habe ich jetzt mal tatsächlich einen harten Vergleich. Also was bringt mir das? Ich bin jetzt ein richtiger Performance-Mensch. Mir ist morgens die Omi am Zeberstreifen egal. Aber ich will ein richtiges Rennauto haben. Ich will das Beste haben, was es gibt. Ich habe gehört, Carbon-Keramik ist der Hammer. Was kann das denn? Zum einen gucken wir uns jetzt mal den Vergleich Stahl und Carbon-Keramik, die Dichte des Materials an. Also sprich dann letztendlich auch das Gewicht, wenn ich es vergleichen würde. Dabei liegt halt die Dichte von so Siliziumcarbid Carbon-Keramik-Bremsen bei 2,45 Gramm pro Kubikzentimeter.
Mhm. Also relativ kann man leicht, ja.
Also Kubikzentimeter, Zentimeter mal Zentimeter mal Zentimeter und das hat 2,45 Gramm Und wenn ich eine normale Stahlbremse, also Cast Iron, also eine gegossene Stahlbremse habe, liege ich ungefähr bei 7,25. Also hast das du schon eine brutale Gewichtsersparung. Das wird mal, wenn man mal so zwei Dinger von der, in der Hand hat, dann das, also das erschreckt dann schon, wie leicht.
Hat man aufgrund, wie gesagt, der anderen Materialeigenschaften, also ich meine, leichter wird es bleiben, aber ich nehme mal an, Carbon-Keramikbremsen werden wahrscheinlich, also die Scheiben werden wahrscheinlich ja nicht gleich dick sein wie ein Stahläquivalent dazu, oder?
Ja, richtig, die Konstruktionsweise, ich meine, dass dadurch ja höhere Bremswirkung hast, musst du sie schon grundsätzlich nicht mehr so groß konstruieren. Also nicht gleich groß oder gleich dick.
Okay.
Wobei die Dicke auch weniger damit zu tun hat, wie viel Bremsleistung du haben willst, sondern die Dicke ergibt sich eher darauf, wie temperaturstabil deine Bremsscheibe sein soll. Weil du dann einfach mehr Material aufhörst. Weil das, was die Bremsleistung ja erzeugt bei einer Scheibenbremse, sind ja die Seitenflächen, weil da drückst du ja die Pads gegen.
Ja.
Die Dicke ist dafür ja vollkommen unerheblich.
Das stimmt.
Die Dicke machst du nur quasi, damit sie die Temperaturen aushält. Wenn du es dünn machst wie Alufolie, dann schmilzt dir das Zeug einfach weg. So, was interessant ist, zum Beispiel hier nämlich diese Duktilität des Materials. Also bei Stahl, bei Stahlbremsen liegt die ungefähr bei 200 bis 250 Megapascal und bei den Carbonkeramik eher zwischen 20 und 40, also Faktor 10 quasi, geringer. Was bedeutet das ganz einfach? Kann er sich vorstellen, wenn ich die Stahlbremsscheibe fallen lasse, dann macht's klöng, aber sie ist noch in einem Stück. Wenn ich die Carbonkeramikscheibe fallen lasse, habe ich
ein Problem. Macht Klatsche und du hast nicht mehr ein Stück.
Genau. Und das macht auch die Einspannung schwieriger. Weißt du, die Stahlbremsscheiben sind ja meistens, da sind einfach Löcher in der Mitte drin und dann werden die mit Schrauben quasi auf der Narbe fixiert. Das funktioniert halt mit den Carbon-Keramik-Scheiben nicht so gut, weil die da halt auch dann halt an den Kanten, wo die Schrauben die fixieren,
auch bröseln,
sich nicht besonders gut verformen lässt und also nicht sehr gut mit den Anzugsmomenten arbeitet, sondern einfach dann bricht irgendwann. Das heißt, man muss dann meistens, sind das dann Aufnahmen aus Stahl, die wieder an die also an die Narbe angesetzt werden und dann, um die zur Scheibe zu fügen, hat man dann eben eine komplizierte Geometrie mit mehr Auflageoberfläche, damit die Belastung einfach gleichmäßiger verteilt werden. Was noch vielleicht interessant, weiß ich nicht, hier Maximum Operating Temperature hat er noch rausgesucht. Da hast du ungefähr, also 700 bei den Stahl und 900 bei den Carbon-Keramiks. Das ist halt gar nicht so ein großer Unterschied.
Nee, stimmt eigentlich.
So, was uns aber eher interessiert als Performance, ist nämlich die Thermal Stability. Und das bei Eisen logischerweise hört die bei 700 auch auf.
Ja.
Maximale Temperatur ist maximale Temperatur. Ja,
danach
genau.
Wird's weich.
Und bei den Carbon-Keramics liegen wir bei 1350. Das heißt, unser Arbeitsfenster ist deutlich größer.
Hm.
Das heißt, das ist eigentlich Blödsinn, dass du sagst, die müssen halt so heiß werden. Müssen sie halt nicht. Sie müssen ein bisschen heißer werden, aber halt nicht viel heißer.
Ja, das stimmt.
Das hätten wir damit auch aufgeräumt. Hier noch, das vielleicht auch noch, die Thermal Conductivity und Specific Heat Capacity, weil das, was wir gesprochen haben, die Verteilung halt, also Conductivity ist halt, wie gut sich die Hitze, weil ich ja nur die an den Pads einleite quasi, wie gut die sich gleichmäßig dann in der Scheibe verteilt und dann halt die Kapazität, wie viel Energie das halt aufnehmen kann, um einen bestimmten Temperaturbetrag anzusteigen. Das ist dann jeweils also die Conductivity. Das sind wieder Einheiten, bis ich die erklärt habe. Bei den Carbon-Keramik sind das 40 Watt pro Meter Kelvin.
Ich mag so Einheiten irgendwie, da kann man sich immer so also nichts drunter vorstellen.
Also ein Watt pro einem Meter, also Erhitzung,
egal.
Ein Kelvin quasi und wie diese Energie dann halt, wie schnell die weggelenkt. Pro Meter ist halt quasi, ne? Die Stärke. Und bei den Cast Iron, also bei den Stahlbremsen, liegt das bei 54. Also ein bisschen höher sogar noch, dass sich das verteilt. Aber das ist uns ja nicht so, es ist egaler, weil wir ja bei der Thermal Stability ein deutlich höheres Arbeitsfenster haben. 0,8 zu 0,5. Also Stahl hat 0,5.
Ist ja eigentlich sogar, das ist dann ja gut eigentlich für die Keramikbremse.
Genau, das ist gut für die. Wir haben da aber Kilojoule pro Kilogramm Kelvin, muss man sagen.
Und Wasser hat 4,2, ja, ne, meine ich.
Ja, genau.
Ja. Siehst du, ich sag ja Wasserbremsen.
Ja, ist ein bisschen schwierig, ne?
Kannst du einfrieren, dann sind sie fest. Genau.
Warum nehmen wir keine Eisbremsen?
Vielleicht, weil sie schmelzen könnten. Und weil Eis glatt ist.
Ja, weil wir, genau, weil wir einen geringen Reibkoeffizienten haben. Gibt's? Wobei der von Eis gar nicht so niedrig ist. Eis ist ja nur rutschig, weil wir einen geschmolzenen Wasserfilm haben.
So ein Mist.
Aber es gibt halt kein ohne geschmolzenen Wasserfilm.
Wir müssen eine thermisch stabile Eisscheibe hinkriegen, die keinen Wasserfilm auf der Oberfläche bildet.
Ja.
Und danach fangen wir an zu zaubern.
Ja. Da, zaubern ist wie immer eigentlich ein
eine adäquate Punkt. Option.
Jetzt wollte ich noch auf den letzten Punkt, nämlich das Verhalten bei Feuchtigkeit oder bei Nässe. Das Problem bei heiß gebremsten Stahlbremsen, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand hatte, wenn du zum Beispiel jetzt eine Notbremsung machen solltest und dann in einer Pfütze zum Stehen bleibst, hat man schon öfters das Problem, dass du entweder im schlimmsten Fall die Stahlbremsen weich glühst, weil du die halt auf sehr hohe Temperaturen hast und dann halt sehr rasch abkühlst. Das führt zu einer Gefügeumbildung in der Bremsscheibe und dann kann es sein, dass deine werkstoffspezifischen Eigenschaften der Bremsscheibe sich verändert
haben. Ah, du meinst mit in Pfütze stehen bleiben sozusagen, dass die Bremsscheibe im Wasser ist?
Nein, also wenn du da rein bist und es spritzt einmal und du das schreckst
die einmal reicht ab. Schon? Ja, obwohl stimmt, ja, ich meine, beim Abschrecken von Metall, sonst ist es ja auch immer nur ein kurzer
Kopf. Jetzt nageln wir nicht auf die Pfütze fest. Das schlimmere Problem, was du eigentlich hast, ist, wenn du dann weiterhin die Bremsen angezogen hast, die Brakepads schützen die obere, die Stelle quasi ja dann vor dem Abkühlen, vor dem Abschrecken. Das heißt, du schreckst die Stahlbremse unterschiedlich ab. Das
heißt, du hast dann eine Welle drin.
Ja, exakt. Geil. Weil sich unterschiedlich wieder zusammenzieht, dann hast du eine gewellte Bremsscheibe.
Wenn du das nächste Mal bringst,
Ja, genau da kommt das nämlich her. Da wollte ich nämlich drauf hinaus, weil das ist nämlich der Useful Consumer Advice, den ich hier geben wollte. Wenn man das mal haben sollte, sollte man nämlich, wenn man auch dann eben eine Notfallbremsung machen sollte, möglichst ganz zum Schluss dann so schnell wie möglich wieder von der Bremse gehen.
Erst nachdem man steht.
Damit das nicht passiert. Ja, so nah wie möglich dran. Aber man soll jetzt nicht auf den letzten 30 km/h wieder den Fuß vom Bremshebel sagen, der hat gesagt, ich soll das tun.
Ja, eben.
Ich habe nur gesagt, wenn man halt steht, soll man nicht auf der Bremse stehen bleiben. Weil das kann auch selbst sein, wenn du nicht in der Pfütze bremst, dann ist das Temperaturdelta halt größer. Aber es kann auch nur sein, wenn es halt draußen kalt ist und du quasi dann das einmal festbacken lässt oder halt dann. Ne? Das sollte man nicht tun. Und aufgrund der Wirkstoffeigenschaften, die ich oben schon genannt habe, sind die Carbon-Keramiks da quasi immuner gegen.
Macht Sinn.
Ja. So. Und das führt halt dazu, dass man eigentlich sagen kann, habe ich wirklich Motorsport-Application, kann man Carbon-Keramiks nehmen, weil ich eine höhere Leistungsfähigkeit habe in einem größeren Arbeitsfenster. Allerdings ist das Arbeitsfenster bei höheren Temperaturen, also haben wir ja gesehen, da diese 900 bis 1350. Und darunter nimmt die Bremsleistung halt sehr stark ab. Bei den Stahlbremsen, die sind halt sofort da, aber halt verbunden mit höherem Verschleiß und anderen problematischen Zusammenhängen. Ja. Also was nehmen wir jetzt dann mit? Doch besser die Stahlbremsen.
Ja, für den Normalverbraucher auf jeden Fall ja schon.
Das geht auch noch weiter. Also es gibt auch genug Langstrecken-Motorsport-Teams, die Stahlbremsen verwenden. Selbst in Langstrecken, obwohl du ja sagen würdest, da würden sich die Carbon-Keramiks...
Das kommt wahrscheinlich dann aber auch sehr einfach auf das individuelle Auto und die Strecke an, oder? Weil ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel eine Strecke hast, wo du relativ homogene, sage ich mal, Bremskraftverteilung über die Strecke in Anführungszeichen hast, sodass du, ja, ich weiß, das ist halt schwierig irgendwie zu formulieren, aber dass die Bremse kontinuierlicher sozusagen belastet wird und du eine bei dem Auto einfach eine gute Belüftung hast, sodass du halt...
Du hast immer noch erhöhten Verschleiß. Der Verschleiß setzt ja nicht nur an, wenn du die Stahlbremse an ihren Temperaturlimit bringst.
Das stimmt. Aber kannst ja wechseln, die Beläge. So.
Exakt, genau das ist der Punkt. Bei den meisten Motorsportfahrzeugen ist das halt so ausgelegt, dass Bremsscheiben und Brakepads relativ zackig gewechselt werden können. Und dadurch, dass die halt schneller ansprechen bei Temperatur, ist es oft von Fahrern favorisiert, mit Stahlbremsen zu fahren. Wenn du halt sagst, ich muss eh in so einen Boxenstopp rein und Reifen wechseln und nachtanken, dann kann ich auch glatt noch schnell 30 Sekunden investieren und die Bremsen wechseln. Ja. Dann ist es tatsächlich ein Kostenfaktor, weil wenn du über ein 24-Stunden-Rennen dann fünfmal die Bremsen wechseln musst, also so häufig ist es nicht, aber wenn du jetzt müsstest, kommt dich das teurer an Ersatzteilen zu stehen, als wenn du das mit einem Satz Carbon-Keramik durchfährst.
Ja. Ja, ich glaube, beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring tauschen die, glaube ich, so Pi mal Daumen alle 6 Stunden, meine ich, die Beläge. Kann das sein?
Also, wenn du Carbon-Keramik fährst, machen sie das einmal.
Ja, nein, ich meinte jetzt bei Stahl.
Ja. Ich kann ja auch ganz genau sagen, warum sie das alles in der Zeit machen, weil das genau die Distanz eines VLN-Rennens ist.
Ja, eben, weil ich weiß nicht, bei VLN-Rennen, das halt über 4 bzw. 6 Stunden gehen kann, da fahren die ja mit einem Satz durch.
Exakt.
Ja. Interessant.
Da kann man das fast keiner noch weiter. Ich hoffe, ich hab's jetzt, bin nicht zu weit abgebogen oder sowas. Hast du noch irgendwelche Fragen oder sowas?
Nö. Guck gleich mal, ob ich auf einmal so einen Keramikbremsen kriege.
Nein, Spaß. Er hat mir nicht festgestellt, dass es eigentlich für den Everyday...
Du kennst ja meinen Fahrstil nicht.
Ja, immer auf der Bremse.
Genau, ich fahre immer mit angezogener Handbremse, schnell, damit meine Bremsen gut auf Temperatur kommen. Ja, nein, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir ohne große Umschweifen direkt zu meinem Thema. Ich habe es ja Covivax genannt. Kannst du dir vorstellen, was sich dahinter verbirgt?
Ein Heilmittel gegen Carola.
Gegen Carola, genau. Nein, kein Heilmittel, aber also Richtung Impfstoff soll es gehen. Weil also die Endung Wachs ist oft bei Impfstoffen hinten dran, je nach Hersteller. Und ich dachte mir, ich nutze jetzt mal aus aktuellem Anlass eben das Ganze, um einmal ein bisschen generell so Basiswissen über unser Immunsystem und unsere Immunantwort zu vermitteln und auf Impfstoffe und auch den jetzt aktuell in Deutschland konzipierten Impfstoff einzugehen, weil der hat nämlich ein bisschen was Besonderes. Und zwar erstmal Immunität generell, beziehungsweise Immunsystem des Menschen. Da gibt es ja die weißen Blutkörperchen und eine Fraktion von den weißen Blutkörperchen sind die Lymphozyten. Und diese Lymphozyten, die kannst du eben nochmal unterteilen in T- und B-Zell-Lymphozyten. Und die haben unterschiedliche Aufgaben, sage ich mal, unterschiedliche Nutzen, logischerweise. Wenn man sich jetzt erstmal die Fraktion der T-Lymphozyten anschaut, da gibt es einmal die, also ganz am Anfang, die naiven T-Zellen. Die sind halt wie...
Die sind mir sympathisch.
Die sind halt, wie der Name schon impliziert, sind die halt jung, die hatten noch keinen Kontakt zu irgendwelchen Antigenen. Also Antigene zur Erklärung sind halt immer Oberflächenstrukturen, die von Zellen erkannt werden können. Hatten noch keinen Kontakt zu körperfremden Antigenen eben und schwimmen halt im Blut rum, beziehungsweise also werden im Knochenmark gebildet, fließen dann über das Blut bis in den Thymus und im Thymus halten sie sich besonders bei Kindern und im Jugendalter auf und der atrophiert dann allerdings. Daher kommt übrigens auch der Name T-Zelle, weil die im Thymus eben entdeckt wurden.
Im Thymus? Was ist der Thymus?
Der Thymus ist eine Immundrüse sozusagen, kann man sagen. Also wurde lange Zeit auch als Wachstumsdrüse bezeichnet.
Ah, okay, das sagt mir was.
Genau, aber das hat nichts damit, also der Thymus hat nichts mit dem Wachstum an sich zu tun, sondern es kommt daher, weil der Thymus eigentlich nur während des Wachstums wirklich vorhanden ist. Also bei dir und bei mir wird das wahrscheinlich schon einfach nur noch ein degenerierter Fettbobble sein, den du nicht mehr wirklich differenzieren kannst, dass das mal wirklich ein Thymus war.
Okay.
Genau. Und im Thymus kriegen die dann eben Antigene gezeigt. Da findet dann einmal eine positive und eine negative Selektion statt, damit die nämlich einmal, da werden dann alle naiven, also alle T-Zellen werden aussortiert, die auf körpereigene Antigene reagieren, weil das würde ja sonst bedeuten, dass die Zellen den eigenen Körper angreifen und das will man ja nicht. Und
wie bei jeder guten Autoimmunkrankheit.
Genau, sozusagen. Und die, die eben auf körperfremde Materialien Antigene reagieren, die dürfen sozusagen überleben. Die werden nicht getötet. Und
die werden nicht getötet. Ist aber ein sehr harter Test.
Ja, ist ein sehr harter Test. Hopp oder top. Und dann gibt es eben, wenn die dann eben sozusagen vorselektiert wurden, können die sich in verschiedene Unterarten nochmal weiterentwickeln. Da gibt es einmal die sogenannten CD8-positiven zytotoxischen T-Zellen. Da impliziert der Name eigentlich schon ein bisschen, was die machen. Die sind Teil des sogenannten adaptiven Immunsystems. Die können dann eben, also jede zytotoxische T-Zelle reagiert auf ein Antigen bzw. eine Antigengruppe und erkennt dann eben Körperzellen, die jetzt zum Beispiel von Viren befallen sind und eben körperfremdes Material an ihrer Oberfläche haben und killt dann diese Zellen.
Wie kann ich, also Antigengruppen, wie kann ich mir das vorstellen? Nach was wird das gruppiert?
Das ist,
kann man das so sagen?
Na, das kannst du eigentlich nicht sagen. Also man muss erstmal dazu sagen, jede Zelle im Körper macht einfach automatisch von sich aus, dass alles, was sozusagen die Zelle selber produziert, auch körpereigene Proteine und was weiß ich was, da werden immer wieder so Schnipsel einfach an die Oberfläche gehalten, mehr oder weniger wie so ein Ausweis, sage ich mal. Dass wenn eben so
ein, wie ein Etikett.
Genau, quasi. Wie ein Etikett. Und wenn dann halt so ein zytotoxische T-Zelle da vorbeikommt und die ein Etikett sieht, was nicht im Körper gehört, dann ist Polen
also
offen.
Ja, so, aber man kann nicht grundsätzlich sagen, hier so eine Art von Zellen haben quasi so ein Antigen oder.
Nee, wie gesagt, also prinzipiell können eigentlich fast alle Zellen im Körper können Antigene präsentieren.
Okay.
Und das können, wie gesagt, es können Fragmente sein von Proteinen, das können ganze Proteine sein, kann alles
mögliche sein. Wäre es dann nicht clever für Kropfzeug, wenn sie überhaupt keine Antigene haben? Weil dann kann man nichts scannen.
Du kannst im Prinzip nicht Antigene haben, weil theoretisch, also sobald du irgendeinen Stoff nimmst, kann das als Antigen agieren. Verstehst du?
Okay. Also das geht bis auf molekulare Ebene.
Ja, genau.
Okay, hätte ja sein können, dass das irgendwelche makroskopische Strukturen sind.
Also du wirst nicht ein einzelnes Molekül wahrscheinlich haben, sondern immer größere Komplexe, aber vom Prinzip her würde es bis auf Molekularebene runtergehen.
Okay.
Dann gibt es noch die CD4 positiven T-Helferzellen. Da sagt auch schon...
Ich habe die ganze Zeit immer, es war einmal das Leben
im Kopf. Ja, genau. Ich muss sagen, es war einmal das Leben, fand ich immer sehr schön. Die haben wirklich medizinisch gut für Kinder alles richtig aufgearbeitet. Ich habe mir letztens erst nochmal eine Folge davon angeguckt. Das ist echt gut gemacht. Und diese T-Helferzellen lassen sich nochmal unterteilen in TH1 und TH2-Zellen. Machen prinzipiell, sage ich mal, relativ ähnliche Sachen. Die sind für die zellvermittelte Immunantwort zuständig. Die TH1-Zellen sorgen, wenn die eben so ein Antigen, ein körperfremdes Antigen gesehen haben, sorgen die dafür, dass Zytokine ausgeschüttet werden. Diese Zytokine sorgen dann dafür, dass Makrophagen angelockt werden. Makrophagen sind eine andere Art von weißen Blutkörperchen, die einfach groß Fremdkörper fressen können. Die fressen die dann und verdauen die. Und durch diese Zytokine, die diese TH1-Zellen dann ausschütten, wenn die was Fremdes gefunden haben, werden die halt angelockt. Ist wie, im Prinzip wie ein Lockstoff, sage ich mal. Die TH2-Zellen, jetzt wird es unter anderem auch interessant, sind dafür da, um B-Lymphozyten, die ich jetzt nachher noch erklären werde, zu aktivieren. Und auch dazu zu führen, unter anderem, wenn eine Infektion schon etwas länger besteht, einen sogenannten Antikörperklassenwechsel zu induzieren.
Okay.
Weil es gibt nämlich verschiedene Klassen von Antikörpern, da komme ich aber gleich bei den B-Zellen nochmal genauer drauf.
Also, wir kriegen hier keine Lösung aufgezeigt, sondern du erklärst uns gerade, wie man einen Impfstoff baut.
Nee, erstmal grundsätzlich, wie Immunität bei uns funktioniert.
Okay, ja, ja.
Dann gibt es
ja
noch regulatorische T-Zellen, da gibt es gar nicht viel zu sagen. Das steckt schon im Namen, die regulieren einfach ein bisschen die Antwort. Die sorgen dafür, dass halt die Immunantwort im Normalfall nicht überschießend ist und du halt nicht irgendwie einen Schock bekommst, sondern halt einfach nur, sage ich in Anführungszeichen, nur halt Fieber, Entzündungsreaktion etc., das, was der Körper halt braucht, um das zu bekämpfen.
In der Regel.
Genau, in der Regel. Und dann gibt es noch die T-Gedächtniszellen und das sind eben ehemalige T-Helferzellen, die schon Antigen-Kontakt hatten, die auf ein spezielles Antigen fokussiert sind, aber letztendlich ruhen. Die liegen dann im Gewebe rum, in Lymphknoten zum Teil auch und schlafen da letztendlich. Die sind lange persistent, also die bleiben lange bei uns im Körper, hat dann den Sinn, dass wenn man eine Reinfektion hat mit demselben Virus zum Beispiel, dass dann direkt eine schnelle Antwort kommen kann, weil die Zelle kennt das und die weiß im Prinzip, wie man dagegen vorgehen kann. Und das ist schon mal ein Teil für die Immunität.
Hört sich an tatsächlich wie ein, also wie ein Flash-Speicher.
Ja, so ungefähr. Ja. Kommen wir nun zu den B-Lymphozyten. Da gibt es auch wieder naive B-Lymphozyten. Das sind halt die ganz jungen. Die schwimmen einfach im Blut rum und hatten noch keinen Antigenkontakt. Wenn die Antigenkontakt hatten, dann werden sie über sogenannte Plasmablasten zu Plasmazellen, die sich dann in Lymphknoten letztendlich ansammeln. Und die können dann, wenn sie eben von diesen T-Helferzellen zum Beispiel auch Antigene gezeigt bekommen haben, also diese T-Helferzellen helfen ja, wie gesagt, den B-Zellen, um die zu aktivieren, produzieren die massenhaft Antikörper. Und da gibt es jetzt verschiedene Klassen. Ich werde nicht auf alles eingehen, weil es sonst ein bisschen den Rahmen sprengt, aber wichtig für Infektionen sind IgM, also Immunglobulin M ist eine Antikörperklasse, und IgG, das sind Immunglobuline der Klasse G. IgM sind relativ große Antikörper, die man sich so vorstellen kann, groß in dem Sinne, weil die viele Andockstellen haben für das entsprechende Antigen, auf das die geprimed sind. Weil die B-Zelle stellt dann halt IgM-Antikörper her, die auf das Antigen, was sie präsentiert bekommen haben, das bedeutet halt zum Beispiel irgendein Oberflächenprotein von dem Virus XY, zum Beispiel vom Coronavirus, dann eben sensibel sind. Anhand von diesen Antikörpern werden dann diese Viren, beziehungsweise Virenpartikel oder Zellen, die halt gerade diese Partikel produzieren, markiert. Und alle markierten Zellen werden grundsätzlich vom restlichen Immunsystem halt platt gemacht, aussortiert, bekämpft und so weiter. Letztendlich ist das wie ein externes Etikett, was nochmal draufkommt sozusagen mit nach dem Motto, eilig bitte behandeln. Und IgM sind eben für die akute Reaktion da. Wenn dann eben dieser Antikörperklassenwechsel stattgefunden hat, wechselt das von IgM zu IgG. Und das sind länger persistierende Antikörper, die auch länger im Blut, also die längere Zeit hergestellt werden und im Blut zirkulieren. Und das ist nämlich auch das, wo man dann im Labor zum Beispiel gucken kann, ob eine Infektion sozusagen akut ist oder ob es eine alte Infektion war. Ah. Weil wenn nämlich die IgMs positiv sind, dann weißt du, okay, der hat gerade eine Infektion oder die Infektion ist erst kurz vorbei. Und wenn du nur noch IgGs nachweisen kannst, dann weißt du, okay, er hatte mal eine Infektion und ist immun. Und genauso wie es T-Gedächtniszellen gibt, gibt es auch noch B-Gedächtniszellen. Und die verweilen dann eben auch in Lymphknoten und im Gewebe und sind eben ruhende Zellen. Und die können auch über Jahre persistieren. Und wenn die eben auch wieder Kontakt kriegen, fangen die sofort an, massenhaft Antikörper zu produzieren, um dann eben den Erreger zu bekämpen. Und diese
B- also dann kannst du die schnelle Eingreiftruppe quasi.
Genau. Und diese B-Gedächtniszellen, das sind die Zellen, die wir sozusagen herstellen, wenn wir geimpft werden. Das ist der Sinn und Zweck der Impfung. Du willst sozusagen dem Körper halt dieses Antigen von dem Virus, Bakterium oder sonst was zeigen, dass der Körper dann eben als erstes dann eben aus naiven B-Zellen Plasmazellen bildet und so weiter, Antikörper bildet und dann eben B-Gedächtniszellen bildet, sodass dann, wenn später mal wirklich eine Infektion kommt, der Körper direkt weiß, wie er zu reagieren hat.
Das ist gut.
Ja. Und übrigens, die...
Krass, wie sich das alles entwickelt hat. So.
Ja, ich finde das auch, also das ist jetzt auch nur an der Oberfläche gekratzt sozusagen. Einfach. Das ja. geht noch viel mehr ins Detail, aber darüber können Sie wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen. Und das wollte ich noch sagen.
Über alles, was wir hier wahrscheinlich erzählen, kannst du einen eigenen
Podcast machen. Ja, höchstwahrscheinlich.
Und da haben wir auch genug Leute sehr viel Zeit rein investiert.
In der Tat. Und genau, das wollte ich noch ergänzen. Diese Plasmazellen, die dann in den Lymphknoten wie blöd anfangen, Antikörper zu produzieren, das sind letztendlich auch die Zellen, die dann zum Beispiel dafür sorgen, dass Lymphknoten dick werden, sodass du die tasten kannst und wehtun. Weil die sich einfach massenhaft vermehren, diese Zellen, was ja gut und sinnvoll ist, aber die dann eben dazu führen, genau, dass die Lymphknoten anschwellen. Ha. Kommen wir nun zu dem, was
zum eigentlichen
Thema. Impfstoffe. Wie gesagt, Impfstoffe, da gibt es dann zwei verschiedene Kategorien, mehr oder weniger. Es gibt einmal aktive Impfstoffe und einmal passive Impfstoffe. Aktive Impfstoffe sind Impfstoffe, die eben dem Körper entweder den kompletten Erreger zeigen oder halt nur Teile von dem Erreger und der Körper daraufhin dann eben diese B-Gedächtniszellen und Antikörper bildet. Beispiele für Lebendimpfstoffe wäre zum Beispiel der MMR-Impfstoff, also Mumps, Masern, Röteln. Der Impfstoff gegen Poliomyelitis, gegen Typhus, Gelbfieber, Windpocken und es gibt noch ein paar andere. Dann gibt es noch sogenannte, das sind Lebendimpfstoffe, wo du eben einen sozusagen nicht virulenten Erreger gespritzt bekommst. Also bekommst echte Viren gespritzt, die aber für den menschlichen Körper bei normalem Immunsystem ungefährlich sind. Also die machen dich nicht krank. Und dann gibt es noch sogenannte Totimpfstoffe eben. Da bekommt man entweder nur Schnipsel von dem Erreger oder komplett abgetötete Erreger oder zum Teil auch nur sogenannte Toxoide. Das sind nochmal spezielle Teile eines Erregers. Zu dieser Klasse gehören Impfungen für Hepatitis A, B, der Influenza-Impfstoff, der gegen Tetanus, Diphtherie, Meningokokken und HPV. Die passiven Impfstoffe sind in dem Sinne eigentlich, finde ich, keine wirklichen Impfstoffe, weil du da nämlich nichts dem Körper spritzt, wodurch der Körper lernt, sondern du spritzt direkt die Antikörper im Prinzip. Den Sinn zum Beispiel, also da gibt es auch nur wenige, also mir sind jetzt aus dem Kopf nur eingefallen Tetanus, Tollwut und Hepatitis B, weil da ist es nämlich so, die kriegst du dann gespritzt, wenn jetzt einer zum Beispiel weiß, okay, ich hatte Kontakt zu einem Patienten, also ich hatte Blutkontakt zu einem Patienten, der Hepatitis B positiv ist. Ich weiß nicht, ob ich geimpft bin oder ob meine Impfung halt noch gültig ist. Dann kriegst du halt direkt die Antikörper gespritzt, damit, falls du dich wirklich infiziert hast, die dann eben raussortiert werden. Aber das führt nicht zu einer andauernden Immunität.
Das, dieser klassische, sie sind vom Hund gebissen worden, dann kriegst du erstmal eine Tetanus-Impfung.
Genau, genau.
Ja.
Das sind sozusagen, die beiden Impfstoffklassen. Jetzt kommen wir zu dem eigentlich Interessanten, nämlich zu meinem Covivax, wie ich es schön genannt habe. Nämlich dem Impfstoff, der jetzt, ich glaube, Anfang letzter Woche oder so war das, wo der ja zugelassen wurde für klinische Studien. Von der Firma BioNTech ist das. Und das ist nämlich ein spezieller Impfstoff. Das ist ein sogenannter RNA-Impfstoff.
Hört sich cool an.
Ja, ich finde es auch super cool. Das ist nämlich nicht wie bei den Impfstoffen, die ich vorher gesagt habe, dass du wie beim Passiven entweder direkt Antikörper gibst oder eben einen kompletten Virus, einen toten Virus oder Teile von einem Virus oder so, sondern die nutzen die RNA letztendlich, die in dem Virus enthalten ist, die ein Protein, die für den Bau des Virus notwendig ist, beinhaltet. Hat den Sinn, dass der Körper also diese RNA, die du dann mit dem Impfstoff bekommst, die ist in Nanopartikel verpackt und die werden dann im Körper eben in die Zellen aufgenommen und der Körper produziert dann aus dieser RNA, die du geimpft bekommen hast, dieses Protein, wofür die RNA kodiert. Mhm. Und dieses Protein besitzt halt auch normalerweise Coronavirus. Und der fungiert dann letztendlich als Antigen.
Also quasi der Körper baut sich erstmal quasi sein eigenes Modell des Virus,
genau, der Körper baut
um
sich
dann daran zu trainieren.
Genau, der Körper baut sich sozusagen selber seinen Impfstoff. Weil sonst ist es halt so, dass du, letztendlich funktioniert das sonst im Labor so, dass du halt diese RNA nimmst und die kannst du dann zum Beispiel in Hühnereier oder andere Bakterien geben, sodass die dann letztendlich diesen Stoff produzieren und du spritzt dann letztendlich den fertigen Stoff. Hier bist du im Prinzip einen Schritt vorher reingegangen und spritzt die RNA, sodass der Körper sich das selbst produziert, hat den Vorteil, so zumindest in der Theorie, ob das wirklich so ist, muss man jetzt eben in den Studien gucken, dass es wohl besser verträglich ist und es ist wesentlich schneller produzierbar. Was bedeuten würde, dass wir wesentlich schneller einen Impfstoff hätten, wenn das funktioniert jetzt.
Ja, das klingt eigentlich schon ganz clever.
Ja. Und das konnte ich mir jetzt auch nicht verkneifen.
Ist das der erste RNA-Impfstoff oder gibt es sowas schon irgendwo?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, also ich weiß jetzt besonders nicht in Bezug auf Corona, ob da noch wer anders dran forscht oder so, aber RNA-Impfstoff wüsste ich jetzt nicht, dass es zumindest in Deutschland einen zugelassenen gibt. Ich möchte nicht ausschließen, dass es irgendwo anders nicht vielleicht sowas gibt. Also das Konzept ist auf jeden Fall nicht brand new.
Ah, okay. Aber man hat es einfach nicht eingesehen, bisher das zu machen, weil man noch nie so schnell so viele Mengen braucht.
Es ist halt auch, sag ich mal, so ein bisschen eine trickige Sache, sobald du halt Leuten anfängst, letztendlich Erbgut zu spritzen, weil RNA ist ja ein bisschen Erbgut. Da gehst du ja so ein bisschen in Richtung Genmanipulation und da gab es auch schon erste Stimmen jetzt wegen diesem Impfstoff, Genmanipulation.
Wenn du im Körper sagst, hier ist der Bauplan, bau mal, da weiß halt nie hundertprozentig, was dann rauskommt.
Ja, nicht hundertprozentig sicher, genau. Aber wie gesagt, wenn das so funktioniert, wie es sollte, dann wäre das echt super, weil wir dann vielleicht sogar noch vor Ende des Jahres wirklich einen Impfstoff hätten, der funktioniert.
Ja, das ging ja dann doch jetzt auch schneller, als alle gedacht haben.
Und um nochmal, das konnte ich mir jetzt auch nicht verkneifen, das hat jetzt gar nichts wirklich mehr mit dem Corona-Impfstoff oder so zu tun, sondern generell bezüglich Impfstoffe und Sicherheit von Impfstoffen und wie das so ist. Da gibt es ja Impfgegner, die ich am liebsten alle
schütteln
würde.
Nur ganz heftig schütteln,
genau. Weil es ist nämlich, ich glaube, Impfstoffe sind so ziemlich das sicherste Arzneimittel, was es gibt. Das hängt einfach einmal damit zusammen, weil du ja letztendlich ist das ja ein Mittel, was du gesunden Menschen gibst. Und da möchtest du ja mehr als hundertprozentig sicher sein, dass du einem gesunden Menschen damit nicht schadest. Das ist ja letztendlich ein Impfstoff ein Luxusgut, muss man sagen.
Ja, du siehst das jetzt falsch. Das wird uns ja nicht gegeben, um uns gesund zu halten, sondern um es zu chippen.
Ja, ja, genau.
Oder um uns Autismus zu
verpassen. Hör auf, sonst schüttel ich dich gleich.
Kannst du gar nicht.
Ja. Nee, und bis eben so ein Impfstoff zugelassen wird, gibt es nämlich mehrere Ebenen und Phasen. Erstmal hast du eine sogenannte Prüfphase. Da wird erstmal überhaupt geguckt, sozusagen brauchst du einen Impfstoff beziehungsweise kannst du einen Impfstoff herstellen. Dann gibt es noch die sogenannte präklinische Phase. Da wird geguckt, also an Tieren, bekomme ich überhaupt, wenn ich eben diesen Impfstoff, den ich dann konzipiert habe, bekomme ich überhaupt eine Immunantwort? Und
ja, das wäre gut. Also funktioniert erstmal gut.
Das ist sozusagen auch einfach der sogenannte Proof of Concept, also letztendlich der Konzeptnachweis von dem Ganzen. Und dann kommt die Phase 1-Studie. Das ist ist sozusagen der Grundsatznachweis, auch Proof of Principle genannt. Da wird dann am Menschen geguckt, ist das Ganze sicher und führt es auch beim Menschen zu einer Immunogenität? Weil nur weil die Ratte jetzt, sage ich mal, im Labor immun geworden ist, heißt ja nicht automatisch, dass es beim Menschen auch funktioniert. In diesen Phase 1-Studien hast du dann so 30 bis 50 Menschen meistens, denen du das dann gibst und guckst, ob das funktioniert. Im Fall jetzt von dem Impfstoff da von BioNTech, diesem RNA-Impfstoff, waren es jetzt 200 Menschen, glaube ich, die sie genommen haben, 200 oder 300, weil sie da noch ein bisschen mit den RNAs sozusagen variiert haben. Also letztendlich hast du da auch Populationen von 30 bis 50 Menschen, aber die haben leicht unterschiedliche RNAs in diesen unterschiedlichen Gruppen gehabt, um zu gucken, auf was der Mensch besser anspricht. Nach dieser Phase 1-Studie kommt dann die Phase 2-Studie, wo dann größere Populationen letztendlich genommen werden. Das sind dann so 200 bis 400 Menschen in der Regel. Da wird dann geguckt, was ist die optimale Dosis? Also wie viel muss ich spritzen, damit ich halt eine Immunität bei den meisten Leuten hinkriege? Und was ist sozusagen zu viel bzw. unnötig viel, mehr oder weniger? Dann die Phase 3-Studie ist die sogenannte Zulassungsstudie. Da hast du dann Studien mit Populationen von 3.000 bis 10.000 Menschen in der Regel. Da wird das Ganze einfach nochmal auf die wirkliche Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität getestet. Letztendlich ist das ein Zusammenschluss nochmal von Phase 1 und 2, nur halt mit einer großen, wirklich repräsentativen Masse. Und dann gibt es noch, wobei das eigentlich nicht mehr wirklich als für die Zulassung gültig ist sozusagen, die Phase 4-Studie, das ist nämlich Postmarketing, das ist, wenn du letztendlich den Impfstoff hast, der Impfstoff auf dem Markt ist, da wird dann einfach geguckt, gibt es Langzeitkomplikationen oder wie sicher ist der Impfstoff generell. Also kurzum, Impfstoffe sind sicher und absolut sinnvoll und ich hoffe, dass wir schnell einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 haben werden.
Also wenn das auch dein Diskussionsthema gewesen wäre, wärst du da auch echt, das wäre auch wieder im Sande verlaufen.
Ja.
Du sprichst mit jemandem, der einen Anhang in seinem Impfausweis hat.
Ja, so viel zu meinem
Covid-Bugs. Ich fand es auch mal interessant. Ja, das war, also so interessant hätte ich es mir gar nicht vorgestellt, mal die ganzen Mechanismus im Immunsystem, also das... Für jemanden, der nach dem Frösche-Sezieren Bio abgewählt hat, ist das dann doch schon ein bisschen, dann doch nochmal Insights. Ich habe ein paar Mal bin ich so leicht rausgekommen, wo ich dachte so, okay, das war jetzt zu viel Fachbegriff. Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen jetzt den Mechanismus tatsächlich. Also das war interessanter als der Impfstoff an selbst, sondern die Immunkram.
Ja, wie gesagt, Immunologie ist nicht umsonst ein eigener Facharzt, ne? Also das ist hochkomplex und...
Was? Die Leute haben tatsächlich ihr Geld verdient? Ja.
Und das, wie gesagt, das ist hochkomplex und ich habe versucht sozusagen so tief reinzugehen, dass man es nachvollziehen kann, aber auch nicht in den Tiefen unterzugehen. Ja.
Ja, okay, cool. Also es ist wieder... Ja, aber sowas erinnert mich immer daran, dass ihr auch so ein bisschen... Ingenieure seid.
Ja, absolut.
Nur, dass ihr nicht in Normen nachblättern könnt.
Nee. Das wünschte ich mir manchmal.
Ja, dafür müsst ihr ganz viel
auswendig lernen. Ich meine, letztendlich haben wir ja schon gewisserweise Normen in Form von Referenzwerten einfach. Ne? Ich meine, letztendlich hat einer mal einfach mehrere tausend Leute durchgemessen und gesehen, okay, der normale Blutdruck liegt bei 120 zu 60.
Ja, das wollte ich nämlich auch noch sagen, natürlich. Also das war wie früher bei uns Ingenieuren, wo wir noch die ganzen Tabellenwerke hatten, wo man dann quasi in den Tabellen nachschlagen musste, weil irgendwer das mal durch, also quasi wie Integrale lösen, eine komplizierte Integrale hast. Da gab es früher ganze Bücher, quasi ein Buch, Lösung des Integrals, weiß ich was, 1 durch x Quadrat oder sowas. Und dann, also das ist jetzt zu einfach, aber wenn, also so Integrale, die du halt wirklich nicht lösen konntest im Kopf, dann hat das halt jemand jedes Mal durchgerechnet und einfach ein riesiges Tabellenwerk mit also quasi Werten, die dann da rauskommst, weil du das halt nicht alphanumerisch lösen konntest, weil du keine Computer hattest. Also hast du dann immer in den Tabellen nachgeguckt, was der Tabellenwert ist.
Tja.
Wenn ihr es irgendwann verstanden habt, könnt ihr das auch simulieren.
Ja, zum Simulieren komme ich nachher noch. Aber nur mit einem ganz...
Aber wahrscheinlich anders, als ich das jetzt meine.
Ja, genau.
Ja, krass, ich muss dann immer... dieses schnelle Weitergehen, das schlägt mir immer total vom Kopf, weil ich dann immer noch das Thema im Kopf versuche abzuhaken. Ja. Aber es muss ja weitergehen.
Ich will Money, Money, Money.
Ja. Du willst Money, 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 But it's not always sunny, weil das ist eigentlich ein Thema, da bin ich wieder so, wo ich mir dachte, dass manchmal sind Themen ja einfach, weil du so drüber gestolpert wirst quasi.
Drüber gestolpert
Ich bin da quasi unter die Räder gekommen, weil am 28. April ist ja ein neuer Bußgeldkatalog
in Kraft
getreten.
Ja.
Und dann fing es gleich wieder an in den Medien. Wir werden alle abkassiert. Es ist alles so schlimm und sowieso und überhaupt. Und dann bin ich da ein bisschen... habe ich mich ins Netz verkrochen und mal geguckt, was da so alles rumkeuchte und fleuchte. Und habe dann gleich wieder ein Anfall bekommen, weil es dann das größte... Also, ja, Radfahrer werden stark bevorzugt. Das war so der Stein des Anstoßes. Und ich dachte da so, oh Leute... Das ist ja so Autofahrernation Deutschland. Ja. Ein Recht darauf haben, andere Verkehrsteilnehmer umnüllen zu dürfen. Ohne Konsequenzen. Weil, sowas, die Straße gehört den Autos quasi. Also habe ich mir das mal durchgelesen, um mal herauszufinden, wo denn jetzt Fahrräder genau bevorzugt werden und wo man als Autofahrer jetzt. Besonders abkassiert, war das Zitat vom Fokus. Und vor allen Dingen, ob das überhaupt stimmt.
Da bin ich jetzt mal gespannt, weil ich habe mich bisher mit dem neuen Bußgeldkatalog nur im Punkto Geschwindigkeitsüberschreitung beschäftigt.
Ja, genau, das war schon direkt Punkt 1, nämlich das Tempolimit. Ab 21 km/h zu viel ist der Führerschein weg. Genau. Für einen Monat.
Sind, glaube ich, 10 km/h weniger als vorher, ne?
Ja gut, ne, also mit 30 km/h stellt dich eine 50er-Zone brettern und dann zu sagen, oh nein, ich habe für einen Monat meinen Führerschein verloren. Das ist aber echt ungerecht.
Ja, wobei da ja noch eine Unterscheidung zwischen innerorts und außerorts ist, ne?
Exakt, und das haben sie nämlich in vielerlei Hinsicht nämlich auch schon wieder unterschlagen, dass man das ein bisschen differenzieren muss. Also die Bußgelder, sind massiv angehoben. Man zahlt jetzt ganze 70 Euro für eben zu schnell innerorts und 60 für außerorts. Also bis 16 km/h. Ne? Mhm. Und da gibt es dann jetzt einen Punkt. Das ist ganz schlimm. Und außerdem hat eine innerörtliche Geschwindigkeitsübertretung um 21 km/h weitreichende Konsequenzen. Bußgeld gibt es da nämlich 80 Euro und 2 Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Man muss immer so, also ich finde 21 km/h zu viel, mit abgezogener Toleranz.
Da musst du schon eigentlich fast eher 30 auf dem Tacho zu viel gehabt haben.
Und du musst, das musst du bei 50, musst du jetzt mal sehen, du warst halt fast 50%, also du warst mindestens 50% zu schnell.
Ja.
Und dann moserst du rum. Bei 50.
Ja. Also da stimme ich dir zu, definitiv. Wo ich es halt wirklich ein bisschen blöd finde, weil da haben sie es ja im Prinzip ähnlich angepasst, ist halt wirklich für Autobahnen. Weil zum Teil, also ich meine jetzt, gut, jetzt ist nochmal eine Sondersituation, aber wenn du aktuell über die Autobahn
fährst... Da greift das aber erst ab 26, ne?
Ja, okay.
Außerorts.
Ja.
Also da hast du nochmal 5 km/h mehr plus Toleranz.
Gut, wobei, wie gesagt, ich meine, jetzt, wie gesagt, ist eine Sondersituation, aber aktuell hast du ja super wenig Autos auf der Autobahn und dann hast du zum Teil wirklich Abschnitte, wo du so gefühlt das einzige Auto auf der Autobahn bist und dann sollst du irgendwie, weil vor 10 Jahren da mal Split war, 80 fahren.
Ja, gut, aber ist das dann ein Problem des Bußgeldkatalogs oder eher des Schildermanagements auf deutschen Autobahnen?
Das ist kein Problem des Bußgeldkatalogs, da hast du auch wieder recht.
Also, weil, also, die, das ist generell, du kannst ja auch nicht sagen, das wäre wie wenn du deinen Strafenkatalog so einmal sagst, oder also nur,
Aber dann, finde also ich, quasi, sollen sie den Strafenkatalog so lassen, bis sie ihr Schildermanagement mal ordentlich auf die Reihe kriegen.
Echt? Also, weil dann kommen wir nämlich auch gleich dazu. Ich wollte das eigentlich anhängen, aber dann schiebe ich das jetzt nämlich direkt ein. Weil werden wir da jetzt nämlich tatsächlich abkassiert und so hart bestraft wie kein anderes Land?
Na, das glaube ich nicht.
Also habe ich mich in Europa mal umgeguckt.
Am schlimmsten sind doch die Ösis.
Tatsächlich nicht.
Nicht Schweiz.
Also in Belgien ist ja für mich immer relevant, weil ich fahre da durch. Deshalb habe ich auch direkt Belgien und Holland mal so im Vergleich geguckt. In Belgien bezahlst du für 20 km/h zu schnell mindestens 115 Euro. Da kriegst du aber 10% Rabatt, wenn du... bei Annahme eines Vergleichsvorschlags der Staatsanwaltschaft und Bezahlung des Vergleichsbetrages kriegst du bis zu 10% Rabatt. Ja. Das sind Belgier. Warum? Das
finde ich ja echt gut.
Schockiert mich nicht. In Holland fängt 20 km/h zu schnell ab 170 Euro an.
Das tut schon weh.
Hey, das ist halt mehr als das Doppelte, ja, was wir jetzt abkassiert nennen, ne? In Österreich sind es ab 30 Euro. Also ab heißt ja immer der billigste mögliche, ja, Fall. Das ist wahrscheinlich außerorts, wenn dir eine Kuh vors Auto rennt oder ich weiß es nicht.
Ja.
Aber ja, das ist also, da sind wir eigentlich gar nicht, also wenn man sich die Ösis als Vorbild nimmt, ist es jetzt hier schon ziemlich teuer. Aber so im Europavergleich kann ich das jetzt nicht so sagen, dass das eigentlich...
Ja. Wobei bei den Österreichern, muss ich sagen, finde ich es ja auch, also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob es immer noch so ist, aber als ich noch mit meinen Eltern häufiger nach Österreich in Urlaub gefahren bin, da war es auf jeden Fall noch so, dass dich ja die österreichische Polizei auch schätzen durfte.
Ja, ja.
Das finde ich ja so Hammer. Also ich könnte dir mit Sicherheit nicht sagen, wenn ein Auto an mir vorbeifährt, ob das jetzt 50 oder 60 fährt.
Nee. Das kann auch keiner. Also,
ja.
Der Mensch ist auch nicht auf so Geschwindigkeiten geeicht.
Ja, wieso auch?
Biologisch. Ist ja eigentlich,
also für den Menschen auch eine unnatürliche Geschwindigkeit.
Exakt. Ja, wir sind grundsätzlich nicht dafür. Aber Punkt 2, das mit der Rettungsgasse bilden.
Das finde ich richtig nicht gut.
Da gab es tatsächlich auch die wenigste Kritik drüber. Ja. So, ob, dass sie halt gesagt haben, dass nämlich, wenn man, wenn, also. Da, keine Rettung, wer keine Rettungsgasse bildet, musste bis jetzt schon im 200 Euro Bußgeld und 2 Punkte in Flensburg. Und das hat sich halt jetzt eben erhöht auf 240 und 2 Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot.
Ja.
Also es ist halt ein bisschen teurer geworden und ein einmonatiges Fahrverbot.
Und es ist ja auch so, dass es, ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war, jetzt ist es ja auch so, dass es auch schon zählt, auch wenn keine Rettungskräfte behindert wurden dabei.
Exakt, das ist neu. Ja. Und das war der Kritikpunkt, der da kam, wo ich mir denke, was macht das für einen Unterschied? Es gilt nämlich jetzt auch, wenn du quasi die benutzt, widerrechtlich.
Das finde ich auch also gut. Das fand ich nämlich auch immer
asozial. Ja, alleine, weil man das, richtig, exakt, das liegt aber nicht daran, weil es Menschenleben gefährdet, sondern einfach nur, weil es unfair ist.
Ja, also, ich meine, das könnte sonst halt jeder alle machen, ne?
Exakt.
Und dann gäbe es wieder keine Rettungsgasse.
Kommen wir noch zu einem kontroversen Thema, das mit den Parkverstößen.
Oh, da wusste ich gar nicht, dass sich da auch was geändert hat.
Also Parken in einer Feuerwehrzufahrt steigt von 35 auf 55 Euro und unübersichtliche Stelle parken, das heißt, weiß ich, in einer Kreuzung oder so, wenn du da im Einflussbereich von 15 auf 35 Euro hoch.
Ja.
Gucken wir wieder in den europäischen Vergleich.
Die europäische Glaskugel.
In die europäische, ich gucke dann immer so. Dann sieht man Parkverstöße, sie kosten in Belgien ab 60 Euro. Und in Holland, muss ich wieder gucken, Parkverstoß ab 95 Euro. Willst du deine Ösis nochmal haben?
Ja, gerne.
Ab 20. Also Österreich ist so eigentlich auf unserem Level.
In Österreich kannst du machen, was du willst. Darfst dich nur nicht schätzen lassen.
Du musst erstmal hier Parkverstoß in Spanien ab 200 Euro.
Das finde ich schon arg hart, muss ich sagen.
In Frankreich kriegst du, wenn du über 50 km/h zu schnell warst, bist du bei 1500 Euro. Oh, in Großbritannien sind es bis zu 2930 Euro, wenn du 50 km/h zu schnell warst.
Aber also wirklich nur Geld oder kannst du dann auch schon dafür in den Knast gehen? Weil das sind ja so Höhen, wo zumindest im deutschen Recht dann oft auch steht irgendwie so, was weiß ich, ein Monat Freiheitsstrafe auf Bewährung oder so. Oder
das
so
habe ich tatsächlich nicht, das steht hier tatsächlich nicht.
Okay. Na, es ist ja auch nicht so super wichtig, muss man sagen.
Ja, ich habe gedacht, das überlädt das Thema dann auch noch, wenn das anders ist. Wir werden ja alle abkassiert, darum ging es mir eigentlich. Wahrscheinlich werden viele Leute sagen, dafür gehe ich lieber in den Knast.
Ja.
Was meinst du, wie viele Leute wegen Beugehaft einsitzen? Das wäre mal interessant, das herauszufinden, wie viele sture Menschen es gibt.
Ich muss ja sagen, je nachdem, wie ich sozusagen finanziell aufgestellt wäre, wenn mir dann irgendwie ein Richter sagen würde, weil ich zu schnell gefahren bin oder sonst was, wenn ich, sag ich mal, jetzt zum Beispiel Rentner wäre oder so und halt nur eine kleine Rente hätte oder so und der sagt dann jetzt irgendwie, das kostet 500 Euro oder 400 Euro, sozusagen die Hälfte der Rente oder so, Oder halt irgendwie, was weiß ich, eine Woche Knast oder so. Ich glaube, da würde ich echt einen Knast nehmen. Weil ich meine, als Rentner macht dir der Knastaufenthalt nichts mehr, weil du keinen Job mehr hast oder sowas, wo ich dich beeinflusst.
Also das ist halt schon ein Gefängnis, ne?
Ja, aber komm.
Das ist halt hochgradig unfair, weil es halt quasi die Leute mit niedrigem Einkommen halt benachteiligt. Weil hier so eine Strafe ist halt... Also rein theoretisch, wenn du es fair machen willst, müsste es halt immer prozentuale Einkommens...
Also Tagessatz,
Strafen sein. Ja, weil du... Also für jemanden, gut, der halt...
Ja, klar.
Weißt du, das ist halt... Du würdest dir halt um die 500 Euro... Also wenn so ein Rentner denkt, dann darf Gefängnis oder 500 Euro. Dann nehme ich lieber das Gefängnis, weil die 500 Euro so viel ist. Jemand, der halt genug Geld verdient, der sagt... 5.000 Euro.
Ja gut, wie gesagt, ich meinte, das war auch nur, sag ich mal, auf jetzt zum Beispiel Rentner bezogen, wo dann dieser Strafeintrag dich letztendlich nicht mehr beeinflusst bei Beruf oder sowas. Ich meine, klar, also in der jetzigen Situation, da würde ich das auf keinen Fall machen.
Also Freiheitsstrafen für so Bagatellen in dem Fall, weil es ist ja niemand, also sobald jemand verletzt wird oder...
Ja, das steht sowas, außer
Frage. Das ist eine andere Sache. Aber für so Bagatellen, genauso wie für Schwarzfahren, dass da Leute ins Gefängnis gehen, weil sie schwarz gefahren sind oder sowas, das finde ich, das ist ein
gesellschaftliches Aber ja auch No-Go. Eigentlich nur, wenn es mehrfache Wiederholungstäter waren.
Das ist vollkommen wurscht.
Ach, als wenn. Als wenn.
Also ich finde es grundsätzlich einfach, also...
Ich weiß es nicht.
Hey, das ist ein Diskussionsthema. Ja. Ist zwar ein anderes, aber wenn du das anders siehst, ich finde es halt, also...
Naja, ich meine...
Also, so Leute kannst du damit... Meinst du kannst dann so Leute, die sagen, ich bezahle grundsätzlich kein Geld, wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, dann sperre ich die ein. Meinst du, die dann sagen, oh ja, dann lasse ich das sein?
Die Mehrheit wahrscheinlich nicht, aber wenn es schon nur
bei... Oder es sind die Leute, die es nicht bezahlen können. Die werden dadurch auch, wenn sie im Gefängnis landen, es nicht besser bezahlen können.
Ja,
die nimmst du dann wahrscheinlich eher noch die Grundlage, es jemals bezahlen zu können, weil sie dann eine Vorstrafe haben. Weil es ist dieser Abwärtsstrudel.
Dafür kenne ich mich ehrlich gesagt auch zu wenig aus, was finanzielle Hilfen und so angeht. Ich könnte mir fast vorstellen, wenn du jetzt, sag ich mal, das öffentliche Verkehrsmittel wirklich brauchst, um deinen Job zu bestreiten oder so und du eh schon irgendwie Hartz-IV-Empfänger warst oder bist oder so, dann kriegst du das mit Sicherheit finanziert, sodass du nicht gezwungen sein wirst, schwarz zu fahren. Das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Ich würde sagen, wir verschieben
das Thema und recherchieren das besser nochmal.
Okay, du recherchierst das Ganze.
Ja, Team, toll, aber das stimmt, das macht's. Ja, ich habe mich da auch nicht darauf vorbereitet, das ist jetzt alles sehr schwammig, wenn wir darüber diskutieren, das haben wir also. Es geht ja noch weiter, weil hier auch noch zu den Parkverstößen zählt, es kostet jetzt 55 Euro kostet auch das unzulässige Abstellen von Fahrzeugen auf einem schwerbehinderten Parkplatz sowie auf einem E- und Carsharing-Parkplatz.
Ja, das finde ich aber auch sinnvoll.
Parken und Anhalten in zweiter Reihe wird nun mit mindestens 55 Euro
geahndet.
Was sagst du dazu?
Also das mit
dem... Weil das war tatsächlich sehr kontrovers.
Also ich finde das mit den Behindertenparkplätzen und E- und Carsharing und sowas finde ich durchaus sinnvoll. Weil ich meine, sonst müsste man ja keine extra Parkplätze dafür eben anlegen. Wobei ich auch dazu sagen muss jetzt, no offend, aber zum Teil hast du wirklich so viele Behindertenparkplätze, dass du dir denkst, hier werden niemals so viele Behinderte hinkommen mit einem Parkausweis, dass die voll sein werden.
Ja, das liegt auch dazu, da habe ich tatsächlich mich mal mit auseinandergesetzt. Das liegt halt auch zum Teil, dass es da Gesetzes.
Ja, ich weiß, es sind dann wahrscheinlich Vorlagen irgendwie prozentuale Anteile von Gesamtparkplätzen.
Ja, ja, und klar. Da wird nicht berücksichtigt, ob die überhaupt nötig sind oder nicht. Wo aber tatsächlich der größte Stein des Anstoßes dran genommen wurde, also im Internet und in der Presse, dass halt Parken auf Schwerbehindertenparkplätzen und auf E-Auto vorgesehenen Parkplätzen gleichgesetzt wird mit so einer Strafe. Das ist halt gleich.
Wie viel gab es da nochmal die Strafe jetzt? Also auf wie viel wurde die gesetzt?
55 Euro. Also das würden halt Leute, also wenn mir jemand, wenn ich tatsächlich auf einen Schwerbehindertenparkplatz angewiesen bin, das und denen sagen, es ist genauso schlimm auf einem Schwerbehindertenparkplatz.
Oder ja, klar, diese Gleichstellung ist problematisch. Das kann ich schon verstehen, dass das zur Diskussion geführt hat.
Aber meines Erachtens ist es vollkommen richtig, das auch zu bestrafen, weil wie oft habe ich das schon gesehen, dass ich irgendwelche Leute mit ihrer Dieselschleuder auf einen E-Parkplatz. Und die Leute sind ja mit den E-Autos sind ja auch meistens da drauf, weil das ist ja genauso angesehen, weil die sagen, ja, ein E-Auto funktioniert halt, weil du immer, wenn du stehst, kannst du es aufladen. Toll, dann gibt's Parkplätze, wo du es auflesen kannst, auf denen du nicht parken kannst. Was soll der Shit? Weil dann lohnt sich auch nie ein E-Auto, wenn du es halt nie laden kannst, weil da irgendein Depp drauf parkt.
Ja. Ich meine, also ich finde es, wie gesagt, schwierig, das gleichzusetzen. Man könnte eventuell so argumentieren, dass, also für eine Gleichsetzung vom Bußgeld dafür, könnte man so argumentieren, dass wahrscheinlich so E-Parkplätze häufiger betroffen sind als Behindertenparkplätze, wodurch dann wirklich ein Behinderter benachteiligt wird.
Verstehst du, was ich meine? Hemmschwelle meinst du? Die gesellschaftliche
Hemmschwelle? Die gesellschaftliche Hemmschwelle ist höher und wie gesagt, gut, ich meine, ich achte natürlich auch nicht immer drauf, aber ich glaube, ich bin noch nie auf einen Parkplatz gekommen, wo kein Behindertenparkplatz mehr frei war. Verstehst du? Also ich glaube, dass du wirklich, also dass du jemand bist, der auf einen Behindertenparkplatz angewiesen ist und keinen Behindertenparkplatz mehr kriegst, wo einer normalerweise ist, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, wesentlich geringer als die, dass du ein E-Auto hast und dein E-Parkplatz ist durch irgendeinen anderen Deppen besetzt.
Ja, das, also gerade, ich glaube, weil da
ich dann tatsächlich noch das wäre so der Punkt ein bisschen, wo man das eventuell, sage ich mal, aufwiegen könnte, dass man eben das Bußgeld dafür gleichsetzt.
Ich hatte das tatsächlich noch, also ich habe mir überlegt, dass das tatsächlich mit den Strafen für die E-Parkplätze ja eher so ein Übergangsproblem ist. Wenn du irgendwann genug Parkplätze für E-Autos hast, ist es halt auch nicht mehr so schlimm, wenn der eine, der da ist, halt besetzt ist.
Das stimmt.
Dann tut dir das nicht mehr so weh. Aber dadurch, dass es ja, wo man dann auch sagen muss, das ist halt wieder ein systemisches Versagen, dass es halt in Städten zu wenig Parkplätze für E-Autos gibt, dass man das halt bestrafen muss, wenn da einer drauf parkt. Weißt du, wenn es halt genug gibt, dann ist es egal, ob da ein Benziner steht oder nicht, wenn du an jedem laden könntest.
Ja.
Und das ist ja so, dass es auf kurz oder lang ist, erstmal also auf mittelfristig, dass sich halt Benziner und E-Autos die Infrastruktur teilen müssen.
Mhm.
Und in Städten das halt ein Problem ist. Wenn das halt irgendwann sich Richtung, vor allen Dingen in Städten, zu meistens E-Autos umgestellt hat und dann ist es halt auch irgendwann egal. Und dann kannst du das auch wieder runterschrauben oder sowas. Aber jetzt ist es halt jetzt, wenn du die E-Autos ein bisschen pushen möchtest, dann musst du das halt machen.
Ja.
Und es ist jetzt auch nicht, also das sind so Vergehen, finde ich, dann finde ich es auch nicht schade, wenn die Leute ein bisschen mehr bezahlen müssen, weil das machst du on purpose. Weißt du, zu schnell fahren ist schon mal, das kann dir schon mal passieren, dass du in so eine Blitze reinfährst, weißt du, reinrollen lässt oder sowas.
Ja.
Das kann jedem mal passieren. Aber sich auf einen Schwerbehindertenparkplatz oder auf
das,
einen
das passiert dir in der Regel nicht aus Versehen.
Das passiert dir nicht aus, das kann mir keiner erzählen. Oh, das habe ich nicht gesehen, diese riesige Ladesäule oder das Behindertenparkplatzschild. Diese riesige, das habe ich nicht, das ist mir durchgegangen.
Tut mir leid, ich war besoffen, habe ich nicht gesehen.
Ja, exakt sowas. Ne? Von daher hält sich dann da bei so Verstößen mein Mitleid in Grenzen.
Ja.
Okay. Noch ein Punkt, weil das war so mein richtiger Painpoint. Fahrradfahrer werden stark vor allen Dingen bevorzugt. Ne? Ich als städtischer Fahrradfahrer kann nur sagen, nein. Ich glaube, das habe ich auch schon dreimal gesagt, ich sehe auch genauso viele Fahrradfahrer, die sich verhalten wie die Axt im Walde. Aber es gibt mindestens genauso viele Autofahrer, wo ich mir denke, das ist einfach nur deren Ego. Die fühlen sich in der Stadt einfach zu mickrig. Weißt du, jetzt habe ich schon 40.000 Euro für meine Penisprothese ausgegeben und jetzt ist der Radfahrer immer noch schneller als ich. Warte, dem zeige ich es jetzt, wo ich mir denke, habe ich es wirklich so nötig, mit meinem BMW mich besser zu fühlen, damit der Student auf seinem klapprigen Damenrad mal gezeigt bekommt, was eine Hake ist. Also da denke ich, oh, da habe ich schon, also von daher muss ich sagen, ich trauere dann immer mit den Leuten eher. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch arschgefährlich. Weißt du, so an Ampeln ist es zum Beispiel, ich fahre auf eine Ampel zu, die Ampel ist rot. Jeder muss eh stehen bleiben. Und dann denkt sich jemand noch, da komme ich noch schnell so vorbei und zieht noch so an dir vorbei und bremst. das ist einfach unnötig gefährlich.
Ja.
Wie so oft wie das ist, dass die Autofahrer einfach unterschätzen, dass mit dem Fahrrad, du bist halt sehr nah am Boden letztendlich, hast keine Knautschzone um dich und es fühlt sich alles gefährlicher an, weil du hast halt keinen Schutz.
Ja.
Geht alles auf die Knochen. Und wenn du im Auto sitzt, fühlen sich die Situationen natürlich auch immer anders für dich an. Aber nichtsdestotrotz, genau aus diesem Grund gehören Fahrradfahrer einfach stärker geschützt, weil mit dem Auto sitzt du in der Mordwaffe. Und letztendlich, wenn du mal ein bisschen warten musst, ist es dir im Auto auch egal, weil du kannst im Gegensatz zu dem Fahrrad mühelos beschleunigen, weil du nur auf das Pedal drücken musst und du musst dich nicht dann noch mehr abkrampeln.
Kein Fred-Feuerstein-Antrieb.
Ja, so, das sind immer so meine und deshalb fand ich das dann absurd, wenn du dann dir anhören musst, das ist, ja, es kann ja jetzt nicht sein mit der 1,50 Meter, weil jetzt müssen ja 1,50 Meter Abstand gehalten werden, innerorts und außerorts mindestens 2 Meter, was ich mindestens, weil wenn jemand schon mal außerorts mit dem Fahrrad gefahren ist, selbst wenn du 20, 25 oder 30 sogar fährst, wenn mit Hunderten dir ein Auto an dir vorbeifährt mit 2 Meter Abstand, dann putz Mahlzeit.
Ja.
Das ist, also das sind absolute Mindestabschläge und da gibt es jetzt 70 Euro Bußgeld und einen Punkt. Für eben fürs Parken auf Schutzstreifen. Und dann kommt dann gleich so, ja, da wenn 1,50 Meter, das heißt, ich muss ja dann langsam hinter einem Fahrradfahrer herfahren. Ja, verdammt, musst du. Der gehört genauso auf die Straße wie du.
Ja.
Und das finde ich so, das ist ein bisschen eine, sagen wir, bedenkliche Geisteseinstellung dazu. Weil da können halt wirklich Unfälle passieren. Und in der Stadt, wenn ich mal sag das jetzt einfach aus meiner Erfahrung. Du gewinnst als Autofahrer da keine Zeit, wenn du dich an dem Fahrradfahrer vorbeiquetscht.
Ja.
Es gibt auch so Relikte, die dann da sehr langsam unterwegs sind. Aber die meisten Rentner sind ja mittlerweile auch mit E-Bikes unterwegs und die anderen sind sowieso schnell genug. In ganz Aachen in der Innenstadt darfst du eh nur 30 fahren. Ich fahre mit meinem Fahrrad 20, 25 in der Stadt und bin damit eigentlich schon zu schnell, weil ich an jeder fucking Ampel stehe. Von daher, du gewinnst da nicht viel. Spätestens nächsten Ampel habe ich den Autofahrer wieder. Sollte man vielleicht mal beim nächsten Mal, wenn man sich über ein Fahrrad fahren will, einfach
ins Gedächtnis rufen.
Ins Gedächtnis rufen, guter Punkt.
Ja.
Hat mich aber dann doch sehr aufgeregt, dass sich so viele Autofahrer da angepisst fühlen, wenn sie auf Fahrradfahrer rücken. Das verstehe ich einfach auch nicht.
Tja. Die sich da angepisst fühlen, fahren wahrscheinlich einfach nicht selber Rad und wissen nicht, wie es ist, wenn man am anderen Ende ist.
Ich sehe das wieder so als Basisbetriebssystem Mensch.
So, oder das, so.
Ja. Generell finde ich, ist das auch wieder, da komme ich wieder zum Systemischen, weil einfach zu wenig in Innenstädten für Fahrrad und den öffentlichen Nahverkehr getan wird. Ja, das stimmt
auf jeden Fall.
Dann hättest du die Probleme einfach gar nicht mehr.
Ja.
Wenn du halt mehr Fahrradwege, mehr Fahrradstraßen oder eben Straßen, wo nur der öffentliche Nahverkehr oder eben Fahrräder durch. Und ganz ehrlich, in der Innenstadt gibt es dafür genug Anwendungsfälle. Da muss niemand mit den Autos hin und her fahren.
Nee, das stimmt.
Ja. Die Zusammenfassung von schwächere Verkehrsteilnehmer schützen.
Ja.
Bitte was?
Das war Money, 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 oder?
Das war Money, Money, Money. Ja, und ich wollte damit eigentlich nur zeigen, dass wir eigentlich gar nicht so abgezockt werden, wie wir das denken. Oder fühlst du dich jetzt, siehst du sonst ja, fühlst du dich irgendwo ist dann dadurch nur abgezockt als Autofahrer?
Nö, eigentlich nicht wirklich. Aber ich muss auch sagen, ich fahre jetzt ja eigentlich eher selten Auto, dadurch, dass ich in München selber eigentlich das Auto immer stehen lasse, weil es nichts bringt. Das
ist der Punkt 1. Ja, exakt. Deshalb fahre ich auch mit dem Fahrrad.
Und wenn, dann fahre ich Langstrecke. Wenn Geschwindigkeitsbegrenzung da ist, dann fahre ich eigentlich nie wirklich zu schnell, als dass mich diese Änderung mit dem Punkt oder dem Fahrverbot treffen würde. Ich meine, klar, mir kann es auch passieren, dass ich mal ein Schild übersehe und dann irgendwie statt 100 dann 120 fahre, weil ich das 100-Schild nicht gesehen habe. Aber da bin ich dann ja trotzdem halt noch, kriege ich dann nach dem neuen vielleicht einen Punkt, je nachdem, wie es mit dem Abzug ist und wie viel Spielraum mein Tacho hat. Aber also ich glaube wirklich, was ändern tut sich dadurch für mich nichts.
Außerorts oder innerorts, da sind die Toleranzen mit den 21 bzw. 26 km immer noch so hoch, dass du dann tatsächlich, wenn du das auch noch reißt, die Grenze, dass man fast schon von Vorsatz ausgehen muss.
Ja. Deswegen wahrscheinlich auch die also neue selbst, Regelung.
Wenn du bei 50, wenn du selbst 70 fährst, bist du auch noch sicher.
Ja, das stimmt. Ja gut, mit dem Fahrverbot. Punkt ja nicht.
Ja, es ging mir jetzt nur um das Fahr... Du bist halt zu schnell. Das musst du dann auch akzeptieren. Wenn du 70 da fährst, dass du halt zu schnell warst. Das ist ein Fakt.
Ja, ja aber, wobei, aber wie gesagt, Autobahn finde ich, also innerorts und so weiter, da bin ich voll bei dir. Autobahn, finde ich, kann man nochmal drüber reden, weil, wie gesagt, es ist finde ich, schnell passiert, dass gerade auch wenn du, sag ich mal, jetzt Vielfahrer bist und viel lange Strecken fahren musst oder so, ist schnell mal passiert, dass du von 100, also dass du in 120er-Bereich bist, dich an die 120 gehalten hast, das 100er-Schild übersiehst und dann wirst du geblitzt, dann hast du zwar kein Fahrverbot, aber einen Punkt. Und jetzt, wo es ja nur noch 8 Punkte sozusagen gibt, glaube ich, summiert sich das schon schnell.
Glaube ich dir. Also Autobahn sehe ich auch den Punkt. Vor allen Dingen, weil da ja, da kann man wieder, müsste man wieder über das Gefährdungspotenzial sprechen.
Und wie gesagt, was er auch für Vielfahrer betrifft, wenn du eine Geschwindigkeitsüberschreitung hast mit Punkt und dann nochmal im selben Jahr, also innerhalb von einem Kalenderjahr nochmal das kriegst, dann gilt es als Wiederholungstäter und das ist dann heftig. Da wird es dann wirklich unlustig. Und das ist halt so der Punkt,
wo ich mir denke... Aber das Vielfahrerproblem hast du halt immer, egal wie die Strafen aussehen.
Ja gut, aber wie gesagt, nach dem alten Bußgeldkatalog warst du da ja noch, dadurch, dass die Grenzen höher waren, jetzt für mein Beispiel mit den 120-100, was ja durchaus eine häufiger Schrittweite ist für die Reduktion von der Geschwindigkeitsbegrenzung, warst du da dann ja noch sicher vor einem Punkt.
Ja, ich sehe den Punkt. Ja. Ich verstehe, dass die es anziehen wollten, müssen, sollten. Ich verstehe aber auch, dass die Leute dann, vor allen Dingen, wenn dann die Lebensgrundlage davon abhängt, dass das ein Problem ist.
Ja, ich denke mal, wir können das Diskussionsthema damit beschließen. Man muss einfach sehen, wie es sich de facto durchsetzt.
Ja, du wirst es auch nicht ändern.
Nee, eben, das ist jetzt beschlossen. Damit müssen wir leben und jetzt werden wir ja
Strafen sehen. Strafen werden selten nach unten korrigiert.
Eben, und jetzt werden wir ja sehen, ob das wirklich, also ob mein Szenario sozusagen jetzt ein relevantes ist oder eben nicht.
Ja, das Tragische sind ja sowieso immer Einzelfälle und nicht generelle Regelungen.
Das stimmt auch wieder.
Also, du schlägst allerdings vor, einen Bonus für Vielfahrer.
Ja, so war es jetzt auch wieder nicht gemeint.
Ab 25.000 Kilometern im Jahr darfst du 16 Punkte sammeln.
Genau, pro 20.000er Schritt kriegst du einen Mulligan oder so.
So Freischuss-Token. Genau. Ja, ich mag unsere Herangehensweise, Probleme zu lösen. Ja, ne?
Stets kompromissbereit.
Einfach die pure Verleugnung.
Ja,
Corona-News.
Genau,
das Thema.
Um gar keinen Themensprung drin zu haben, Corona-News. Wie gesagt,
ist auch pain.
Ich werde jetzt weniger auf das, was man eh durch Nachrichten und so alles schon kennt, eingehen, sondern ein bisschen mehr auf die Sachen, die für mich gerade als Mediziner etwas zu wenig beleuchtet werden, sozusagen.
Ja, das ist ja das Interessante, weil den Medieneinheitsbrei haben wir alle gelesen.
Genau. Und zwar, also fange ich erstmal damit an, laut Ärzteblatt-Artikel, der jetzt, also alles, was ich jetzt erzähle, ist relativ brand new, sage ich mal. Also die ganzen Artikel, Paper und so weiter, die ich da drin verwurstet habe, sind alle von Ende April jetzt ungefähr. Also ist alles neu, mehr oder weniger. Laut deutschem Ärzteblatt gibt es international rund 80 klinische Studien, die aktuell laufen, die auf der Suche nach einem Wirkstoff sind, was ich schon mal sehr interessant fand. Also da wird wirklich international tatkräftig geforscht und dadurch, dass es ja klinische Studien sind, heißt es ja auch schon, dass die Ansätze durchaus auch erfolgsversprechend sein könnten und nicht nur Blödsinn sind. Apropos Blödsinn, kommen wir direkt zu unserem Trump und die verpuffte Euphorie um Hydroxychloroquin. Ich weiß nicht, du erinnerst dich, Anfang April...
Ja, ich weiß nicht, was mich dann... Also, ja...
Anfang April hat der Trump ja massenhaft Hydroxychloroquin bunkern, herstellen und was weiß ich was machen lassen, weil für ihn das ja das Wundermittel gegen Covid-19 war.
Wo hat er das eigentlich her?
Ich weiß es nicht.
Weiß man das?
Ich will es gar nicht wissen.
Das ist wahrscheinlich das habe ich mir eben auch alles, auch mit dieser Bleiche und dem UV-Licht. Ich will gar nicht wissen,
wo er das her hat. Jetzt gab es eine Kohortenstudie, die 368 Patienten eingeschlossen hat, also eine retrospektive Kohortenstudie, die vom Dawn Research Institute in Columbia, Virginia gemacht wurde, wo man dann eben die Daten von 368 Patienten sich angeschaut hat, die an SARS-CoV-2 erkrankt waren. Und hat dann geguckt, hat die in drei Gruppen unterteilt. Einmal, also die erste Gruppe war Behandlung nur mit Hydroxychloroquin. Das waren 97 Patienten. Zweite Gruppe war Behandlung mit Hydroxychloroquin plus Azithromycin. Azithromycin ist ein Antibiotikum, was man noch dazugegeben hat, weil sich das in den Wechselwirkungen wohl irgendwie günstig gegenseitig beeinflusst hat.
Aber Antibiotika? Achso, wegen den Kreuzwirkungen.
Genau, wegen der Wechselwirkung zwischen den beiden Stoffen. Weil und auch ein bisschen.
Auch mir ist klar, dass Antibiotika bei Viren irgendwie. Ja.
Und es war wohl auch ein bisschen noch als Schutz vor einer sogenannten Superinfektion, weil man auch Angst hatte, dass die Patienten, dadurch, dass sie mit dem Coronavirus eh schon enorm geschwächt sind, dass da dann sich noch ein Bakterium draufsetzt, sozusagen.
Ah, okay.
Das war,
also prophylaktisch.
Genau, das war sozusagen der Hintergrund dafür. Das waren 113 Patienten und eine dritte Gruppe, die wurde einfach nur symptomorientiert behandelt. Das waren dann die restlichen 158 Patienten. Da hat man jetzt geguckt, wie waren die denn vom Outcome her? Und da hat man sich die Mortalität angeguckt, also wie viel von den Patienten sind halt leider hops gegangen. Und in der ersten Gruppe, die nur Hydroxychloroquin bekommen haben als Medikation, also die, also als hauptsächliche Medikation, die wurden mit Sicherheit auch noch supportiv behandelt, aber als sozusagen Ursachenbehebung. Bei denen lag die Mortalität bei 27,8% in dieser Studie. In der Gruppe, die Hydroxychloroquin plus Azithromycin bekommen haben, lag die Mortalität bei 22,1%. Und in der dritten Gruppe, die nur die unterstützenden Maßnahmen bekommen haben, lag die Mortalität bei 11,4%.
Das heißt, das hat die Leute eher umgebracht.
Ja.
Jetzt statistisch genau, gesprochen. Also
die, bei so Mortalitäten arbeitet man immer mit der sogenannten Hazard Ratio. Das bedeutet eben, wie viel größer, sage ich mal, die Gefahr durch deine Intervention ist. Die war bei der, also du hast ja als Kontrollgruppe in dem Fall die symptomorientierte mit den 11,4%. Die Mortalität von 22,1 für die Patienten mit Hydroxychloroquin und Azithromycin. Der Unterschied war nicht signifikant statistisch, muss man dazu sagen. Auch wenn man erstmal sieht, die Mortalität ist prozentual doppelt so hoch. Aber für die Gruppe mit dem...
Ich wollte gerade sagen, das musst du ja auch immer auf die Gruppengröße. Und eben. Bei euch Medizinern ist wahrscheinlich auch der Fehlerbalken grundsätzlich ein bisschen höher.
Ja, das ist eben nicht auszuschließen.
Bei so welchen prozentualen...
Ich gehe da jetzt auch nur relativ oberflächlich drüber, weil ich habe halt mehrere Punkte, sonst komme ich damit nicht mehr durch.
Okay. Sonst kommen wir heute nicht mehr rum.
Genau, hier. Aber die Mortalität von 27,8% für die Patienten, die nur mit Hydroxychloroquin behandelt wurden, das war signifikant. Also da hast du wirklich den Patienten im Prinzip aktiv mit geschadet, muss man so sagen, leider.
Dafür ist es aber glimpflich noch gelaufen, dass es einfach so sang- und klanglos verschwunden
ist. Ja, genau. Ist halt auch eine retrospektive Studie, ne? Das war ja nichts, wo du währenddessen geguckt hast, wie es sich entwickelt.
Bei vielen Sachen.
Na, als zweiten Punkt haben sie sich noch angeguckt, wie die Beatmungsrate war von den Patienten. Da war es so, dass in der Gruppe mit den Hydroxychloroquin-Patienten 13,3% beatmet wurden. In der Gruppe mit Hydroxychloroquin und Azithromycin 6,9% und in der Kontrollgruppe 14,1%. Also man kann, also da war der Unterschied halt nur mit Hydroxychloroquin logischerweise zwar reduziert, aber nicht signifikant. Man kann aber sagen, dass sozusagen durch die Behandlung mit Hydroxychloroquin und Azithromycin die Beatmungsrate signifikant geringer war. Ich meine, ist jetzt ein bisschen die Frage, klar, du hast weniger beatmet, dafür sind sie aber trotzdem häufiger gestorben. Ist halt die Frage, es macht Sinn.
Oha.
Ja. Auf jeden Fall war da der Konsens sozusagen, es ist eine retrospektive Studie, eine zwar repräsentative Kohorten, aber halt trotzdem relativ kleine Fallzahlen. Man bräuchte einfach, um da mehr zu sagen zu können, eine prospektive, randomisierte Kontrollstudie, wo man eben das näher untersucht. Wird es, glaube ich, nicht geben aufgrund der Ergebnisse, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, das müsst, da müsstest du echt nochmal dann das durchexerzieren, dass das sich noch lohnt. Das,
ja.
Also offensichtlich war ja nicht, ist, kann man ja nicht daraus sehen, dass es irgendeinen Nutzen hat.
Nee,
und dann
eben.
Den Schaden zu beurteilen, ist ja jetzt eher nicht so interessant.
Ja, absolut.
Relevant. Interessant schon, nicht relevant.
Genau, also verpuffte Euphorie um Hydroxychloroquin, aber die nächste Patrone in unserem Revolver, Remdesivir.
Remdesivir.
Genau. Was ist das überhaupt? Das ist ein sogenanntes RNA-Nukleosid-Analogon, was ursprünglich ja dafür, hergestellt wurde, um Ebola zu bekämpfen. In jetzt, ich glaube, vor 2-3 Tagen oder so gab es ja in den USA die Sonderzulassung für die Behandlung auch von Covid-19. Und es ist wohl so, dass eine Therapie...
Machen die das auf irgendeiner Basis oder sagen
die einfach, haben halt probehalber auch behandelt und aufgrund der Daten, die sie dadurch gewonnen haben, verkürzt sich mit der Behandlung von Remdesivir die, die Erkrankungsdauer um 5 Tage wohl. Dazu habe ich jetzt leider nicht die passende Studie gefunden, das war, habe ich einfach aus den Nachrichten gefischt, muss ich sagen. Zur Erklärung, RNA-Nukleosid-Analogon bedeutet nichts anderes, als dass das ein, dieses Remdesivir ist ein Stoff, der bei der Herstellung des Erbgutes von den Viren eingebaut wird, aber dazu führt, dass letztendlich dieses Erbgut nichts nützt. Also das produziert sozusagen unbrauchbares Erbgut für die Viren und tötet sie dadurch in Anführungszeichen. Ja. Noch was, was man bisher so gut wie nicht gehört hat, was aber auch gar nicht so schlecht klang. Famotidin nennt sich das Ganze.
Das habe ich noch nicht gehört.
Ja, hatte ich bisher auch nicht gehört. Auch aus gutem Grund, da komme ich ganz am Ende zu. Famotidin ist ein Medikament gegen Sodbrennen. Das fand ich sehr unterhaltsam. Und zwar war das...
Auch jetzt habe ich wieder vergessen, dass man meinen Gesichtsausdruck hier nicht sehen kann in diesem Podcast.
Ja, das war wirklich ein absoluter Zufallsfund, muss man sagen. Denn bei der Durchsicht sozusagen der ganzen Daten in China von den Erkrankten ist den Medizinern aufgefallen, dass auffällig viele Patienten, die Covid-19 überlebt haben, waren arm. Und da hat man dann eben sich über 6000 Krankenakten geschnappt und geguckt, was das...
Was die alle gleich...
Genau, was die gemeinsam was haben. Ich meine, Armut allein ist jetzt nichts, was deine Gesundheit besser macht, logischerweise.
Im Gegenteil eigentlich.
Ja. Und dabei ist eben rausgekommen, dass die vermehrt Famotidin eben als Sodbrennmedikament genommen haben, weil das ein sehr günstiges Mittel dagegen ist, wogegen eben die Protonenpumpeninhibitoren, wie wir sie kennen, also Pantoprazol und Omeprazol zum Beispiel, teurer sind und die sich das nicht leisten konnten. Und man hat gesehen, dass die Sterblichkeit zwar nicht signifikant unterschiedlich war, aber Patienten, die Sodbrennen hatten und Omeprazol genommen haben, hatten eine Sterblichkeit von 27%, die mit Famotidin nur 14%. Und da hat dann ein US-amerikanischer Mediziner namens Michael Callahan, hat sich das Ganze dann genauer angeguckt und hat dann seine Forschergruppe zusammengetrommelt und hat dann eine Computeranalyse durchgeführt, inwiefern dieses Famotidin diesen Virus beeinflussen könnte.
Ach, momentan probieren sie auch echt
alles. Ja, genau. Und haben dann,
hat jemand Wadenwickel ausprobiert?
Und auch bei dieser Computeranalyse ist eben aufgefallen, dass dieser Wirkstoff von Famotidin sehr gut an das Enzym Papain-like Protease des Virus,
toller Name,
ja, des Virus sehr gut dran bindet. Und da man allerdings die Struktur nicht so hundertprozentig kannte von dem von dieser Protease, von diesem Enzym, hat man das auch vorher noch simuliert, basierend auf den Erkenntnissen, die man von dem SARS-Erreger von 2013 hatte und auf der RNA, die man ja kennt vom Coronavirus. Also man weiß noch nicht, wie es in echt aussieht, aber man hat ein vermutlich sehr ähnlich aussehendes simuliert und darüber dann nochmal eine Simulation mit dem Wirkstoff gelegt. Und um zu gucken, man hat halt gesehen, das passt, aber man wusste natürlich nicht, wie gut passt das. Deswegen hat man einfach über dieses Enzym, wo das Famotidin dranbindet, nochmal eine Simulation laufen lassen, wo man 2000 verschiedene Wirkstoffe hat einfach dran binden lassen. Und man hat gesehen, dieses Famotidin war einfach zufälligerweise auf Platz 3 bezüglich der Bindungsaffinität zu diesem Enzym. Also vermutlich ist es wirklich so, dass dieses Famotidin eben gut daran gebunden hat und damit dann eben die Funktion des Virus entsprechend beeinflussen konnte, um das Ganze zu einem positiven Verlauf zu bringen.
Da brauchst du richtige Forensiker, die sowas in den Daten
finden. Aber echt, war auch ein Artikel im Science-Magazin.
Oh, cool. Kannst du den noch verlinken?
Ja, ich glaube, ich verlinke nur den News-Artikel sozusagen dazu, ja, weil der ist nämlich Open Access, weil in das Paper selber kam ich nämlich selber nicht rein, muss ich gestehen. Da habe ich nur Abstract und Results gesehen.
Wenn da jemand dann noch ein tiefgreifender gucken will, kann er ja aus Versehen auf Einschläge nicht weiter zu nutzenden Portale stolpern.
Genau. Auf jeden Fall wollen sie damit jetzt auch eine Studie durchführen in New York, beziehungsweise eine Doppelbindstudie läuft da schon seit 16. April jetzt mit 200 Patienten. Die soll noch erweitert werden auf 1000 Patienten und da guckt man eben, was da rauskommt. Und jetzt zu dem Punkt, warum hat man davon nichts gehört? Aus dem ganz einfachen Grund, Famotidin ist super erhältlich und man wollte verhindern, dass das Ganze eben leer gekauft wird. Und seit man jetzt davon gehört hat, kriegst du in ganz USA nirgendwo mehr Famotidin.
Die Leute
spinnen einfach, muss man sagen.
Menschen sind eine... Wie das sich evolutionär durchsetzen konnte.
Menschen sind eine Seuche, muss man einfach sagen.
Oh Gott.
Ja.
Da sieht man, eigentlich ist es wieder ein ziemlich gutes Thema, also guter Punkt, wo man wieder dran sieht. Ein Mensch kann intelligent sein, nämlich der Mensch, der das rausgefunden hat. Aber die Horde Menschen ist dumm wie Bohnenstroh.
Ja, so ungefähr.
Aber es gibt ja anscheinend auch Leute, die Bleiche trinken.
Also ja.
Die putzen sich ja jetzt auch die Resthirnzellen damit UV-Licht.
Ja. Die letzten drei Punkte werde ich ganz schnell durch exerzieren einfach. Da werde ich nicht näher drauf eingehen, aber die dazugehörigen Artikel verlinken, wer sich das näher durchlesen möchte. Man hat mittlerweile herausgefunden, dass diese Covid-19, also die Erkrankung, wahrscheinlich gar nicht wirklich so ein Acute Respiratory Distress Syndrome ist, wie es bei SARS aufgetreten ist damals, sondern eher eine Endothelitis. Endothelitis, das Endothel ist die oberste Zellschicht in den Blutgefäßen unter anderem. Und also für die Lunge macht es kaum einen Unterschied, weil die Symptome oder Probleme, die es mit sich bringt, im Prinzip mehr oder weniger identisch sind wie bei einem, in Anführungszeichen, normalen ARDS. Was aber den Unterschied macht und was auch eine Erklärung eben für die vorliegenden Fälle sein könnte, ist, dass sich das im ganzen Körper zu einer Endothelitis führen kann, dieses Virus. Was damit auch zu tun hat, dass gerade in Altenheimen oft auch alte Patienten gestorben sind, wo dann im Nachhinein rausgekommen sind, dass die eben SARS-CoV-2 positiv waren und hatten aber keinerlei, sag ich mal, Hustensymptome oder so, sondern die waren dann einfach auf einmal tot. Da hat man herausgefunden, dass die dann halt Endothelitis zum Beispiel von Leber, Niere oder Ähnliches hatten, was dann zu Infarkten zum Beispiel von Organen oder so geführt hat, wodurch die dann gestorben sind. Also die sind dann eher durch Organversagen gestorben als durch eine Lungenerkrankung.
Ja, das ist dann das Problem, wenn du eh schon so multimorbide bist. Genau. Aber das Thema hattest du, glaube ich, auch schon öfters. Also dann gesagt, dass es dann überhaupt schwer ist zu sagen, woran sind die dann letztendlich überhaupt gestorben? Was war? Also sie sind tot, ja. Aber was war dann der auslösende Grund?
Wobei man dazu sagen muss, da gab es jetzt auch wieder eine mahnende Studie, dass diese landläufige Meinung mit, die wären eh gestorben, wahrscheinlich gar nicht so stimmt, wobei ich dann geguckt hatte und die sind davon ausgegangen, dass die Patienten dann noch 1 bis 2 Jahre oder so gehabt hätten. Wobei ich auch schwierig finde, im Nachhinein das rauszufinden. Ne?
Exakt, das ist ja auch eine vollkommen müßige Diskussion oder sowas. Da hätte auch alles andere passieren können. Du kannst auch vor die Tür gehen und von einem Amboss erschlagen werden. Das ist sehr gering, aber es kann passieren. Aber ich finde die Diskussion einfach zu sagen, ja, die Leute werden so oder so gestorben. Ja, jeder stirbt irgendwann oder sowas, aber ne?
Ja, dann kommen wir jetzt noch kurz zum Punkt Kinder, weil es gibt nämlich eine seltsame Kindererkrankung, die jetzt international immer mal wieder aufgetreten ist, wo die Leute vermuten, beziehungsweise Mediziner vermuten, dass es mit Covid-19 zusammenhängen könnte, dass mittlerweile über 100 Kinder sind davon betroffen, die eben nicht Covid-19-typische Symptome auch hatten, sondern eine von den Symptomen her im Prinzip eine Mischung aus dem sogenannten Toxic Shock Syndrome und dem Kawasaki-Syndrom.
Oh, Kawasaki-Syndrom. Hat das was mit zwei Rädern
zu tun? Nein, hat überhaupt nichts mit zwei Rädern zu tun. Toxic Shock Syndrome kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist so ein bisschen, sag ich mal, so eine Urban Legend in Anführungszeichen. Der Klassiker früher war die junge Frau, die ersten Male in der Pubertät ihre Periode hatte, weil nämlich früher, das ist mittlerweile auch abnehmend die Fallzahl, gab es besonders saugfähige Tampons und die haben gleichzeitig das Vaginalmilieu so beeinflusst, dass sich dort Bakterien vermehren konnten, die dann vermehrt Toxine gebildet haben, die dann zu diesem Toxic Shock Syndrom geführt haben. Toxic Shock Syndrom ist im Prinzip der Name Programm, ist definiert durch Fieber höher 38,9 Grad Celsius, Hypotonie unter 90 mm Hg systolisch und ein diffuses makulöses Exanthem am Körper. Tritt auch häufig auch durch andere Infektionen halt bedingt bei Kindern auf, oder am häufigsten eigentlich, ist mit einer Letalität von 3-5% verbunden. Also ist nicht ganz ohne, muss man sagen. Eine kausale Therapie gibt es nicht. Man kann nur supportiv, intensiv medizinisch das Ganze behandeln. Kawasaki-Syndrom.
Jetzt wirst du sehr fachchinesisch.
Ja, ich muss das Ganze schnell durchkriegen.
Du musst überhaupt nicht.
Doch. Nein, wie gesagt, also kausale Therapie gibt es nicht, bedeutet einfach, du hast kein Mittel, was die Ursache bekämpft, sondern du kannst nur die Symptome bekämpfen und versuchen, den Menschen am Leben zu halten, um dem Körper Zeit zu verschaffen, das Problem selbst zu beheben.
So hat das jeder verstanden. Ja.
Kawasaki-Syndrom ist ein Syndrom, wo man noch nicht hundertprozentig weiß, woher es eigentlich kommt. Man vermutete schon beim generellen Kawasaki-Syndrom sozusagen, dass es mit irgendeinem Erreger zusammenhängen wird wahrscheinlich. Interessant daran ist, dass es eine weltweite Unterschiede in der Häufung gibt. Also zum Beispiel in Japan liegt die Inzidenz von dem Kawasaki-Syndrom bei 140 zu 100.000. Und zum Beispiel in Deutschland nur ungefähr bei 8 zu 100.000. Man weiß nicht hundertprozentig warum, auch unter anderem.
Das ist ja wahrscheinlich schwierig herauszufinden. Ja.
Die Letalität davon liegt bei ungefähr 1%, also nicht ganz so schlimm wie das Toxic Shock Syndrom.
Aber in Kombination ist halt dann auch schwierig.
Genau, aber letztendlich ist es ähnlich. Es führt einfach zu einer generellen Entzündung sozusagen im Körper, einhergehend mit hohem Fieber. Es kann meist typisch ist eine beidseitige, nicht eitrige Bindehautentzündung der Augen. Eine Stomatitis, also Entzündung einfach Mund- und Rachenraum. Auch wieder ein Erythem am ganzen Körper. Und halt Lymphknotenschwellung. Und was auch ein typisches Zeichen ist, das werden wir ganz häufig in unseren Examen gefragt. Das ist so eine Lieblingsfrage. Sind die sogenannten Lacklippen und Erdbeerzunge. Kann man gerne mal googeln, ist schwierig zu beschreiben. Wenn man das gehört hat und das Bild dazu sieht, dann weiß man, was damit gemeint ist.
Ich habe es auch schon mal gehört und ich habe auch schon mir dann die Bilder dazu angeguckt. Ja. Ja.
Genau, und das ist irgendwie, diese Erkrankung ist irgendwie so ein Mischmasch aus den beiden und hat vor allem auch zu Herzmuskelentzündungen geführt bei den Kindern, die betroffen sind. Und das ist halt wirklich blöd. Aber man weiß halt noch nicht wirklich mehr dazu. Und betroffen waren bisher Kinder im Alter von 6 Monaten bis 8 Jahren.
Und wie kommt man darauf, dass das mit SARS-CoV-2
zusammenhängt? Weil diese typische Konstellation, die es da gibt, vorher im Prinzip nicht aufgetreten ist, dieser Mischmasch aus den beiden.
Ja, das ist aber jetzt ja schwierig wieder mit dem Zusammenhang und der Kausalität.
Ne? Ja, und man muss dazu sagen, dass also es wurden nicht alle Kinder getestet, aber die Kinder, die getestet wurden, waren halt auch SARS-CoV-2 positiv. Ja, das gut, führt dann also schon eher zu einer Kausalität.
Man darf das ist eigentlich der wissenschaftliche Ansatz, ist da ja, sich von sowas halt nicht vereinnahmen zu lassen. Ja, es weist darauf hin, aber ein Beweis ist das ja noch nicht.
Natürlich ist es kein Beweis, ne? Aber ich meine, wenn du in einen Raum reinkommst, auf dem Boden liegt ein erschossener Mensch und ihm gegenüber steht ein anderer Mensch mit einer Pistole in der Hand, wo noch gerade Rauch aus dem Lauf kommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ den anderen erschossen hat, ist auch sehr hoch.
Ja, da machst du genau das richtige Fass auf. Aber sicher sein kannst du ja nicht. Nee, aber das ist vergleichbar, glaube ich. Das Leben ist der Tod. Ja, und der kostet das Leben. Ja.
Genau. Und letzter Punkt von meinem News-Update sozusagen ist aus der Forschergruppe von unserem lieben Herrn Drosten von der Charité, der herausgefunden hat in einer Studie, dass Kinder doch anscheinend genauso infektiös sind wie Erwachsene.
Da habe ich aber irgendwo schon mal gehört, dass es andersrum irgendwie war.
Ja, hat man lange Zeit vermutet, aber Belege dafür gab es
nicht. Ach so, okay.
Ja, und der hat halt eine Untersuchung gemacht, wie gesagt, das Paper oder den Artikel dazu verlinke ich in unseren Shownotes und der hat rausgefunden, gibt keinen Unterschied, sind genauso infektiös wie Erwachsene, also mehr Zündfeuer für Diskussionen um Öffnung von Kitas, Schulen etc.
Kinder sind sowieso Bazillenschleudern, ja. Grundsätzlich.
Ja, das war mein kleines oder eher großes, muss man ja schon fast sagen, Corona-News-Update.
War aber gut.
Ja. Heute sind wir wieder etwas länger, dafür, dass die letzten Folgen kürzer waren.
Ja, man kann das nicht immer planen.
Nee.
Gut, wenn du dich jetzt so beeilt hast, mache ich jetzt auch schnell noch den Rauskehrer und dann entlassen wir euch quasi genau. In die Freizeit.
Entlassen wir euch in die 2 Wochen Pause.
Ich wollte gerade sagen, uns gibt es dann wieder in 2 Wochen, ganz normal.
Genau.
Schön social gedistant.
Gedistanced, ja.
Ja. Okay,
dann kehr mich mal raus.
Dann kehr ich dich raus. Also ein Physiker, ein Mathematiker und ein Ingenieur sind pleite und wollen halt Geld gewinnen beim Pferdewetten. Sie verabreden sich eine Woche lang, jeder unabhängig, jeder für sich, nach Formeln zu suchen, mit denen sie das Ganze berechnen können, um ihre Siegchancen zu steigern. Nach einer Woche treffen sie sich wieder. Der Ingenieur sagt, ich habe im Handbuch und im Formelspeicher meines Taschenrechners geschaut und nichts, überhaupt gar nichts. Der Mathematiker, ein Ansatz habe ich schon, aber den können wir nicht benutzen, solange der Beweis so unelegant ist, wie er gerade ist. Daraufhin der Physiker, hier ist die Formel, 10% Fehlertoleranz und eine klitzekleine Einschränkung. Sie gilt nur für reibungsfreie kugelförmige Pferde im Vakuum.
Ja, ich würde eher sagen, das ist eine Tatsachenerörterung, kein Witz. Nee, aber
ja, deshalb, es spiegelt it's wirklich funny, cause it's true.
Ja, ist wirklich so. Bei Physikern denke ich mir wirklich immer so, ihr macht Annahmen, klar, dass das funktionieren muss dann irgendwann.
Du glaubst gar nicht, was wir alles für Annahmen
treffen. Will ich auch ehrlich gesagt gar nicht wissen, sonst setze ich mich in kein Auto mehr. Nein, willst du nicht.
Exakt.
Ja, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen...
Bleib gesund. Genau, ich weiß nicht, sprechen wir nur uns beide an? Oder?
Genau. Ich sage dir, bleib gesund. Wir sagen unseren Hörern, bleibt gesund.
Ja.
Und ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in 2 Wochen in alter Frische. Bis dann.
Oder in neuer. Bis dann. Ciao. Tschüss.